Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich kann mich noch erinnern, wir sind in Asmara, als der Krieg vorbei war, sind wir durch die Hauptstadt gegangen und also um wirklich so ein paar hundert Meter gehen zu können, wir waren 3 Stunden unterwegs für diese paar hundert Meter. Das war wirklich beeindruckend und so sehr das für mich peinlich war, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind und wir sonntags eben auch wie die Deutschen und wie die Kölner sonntags einkehren und Schwarzwälder Kirschtorte essen und meine Eltern trinken Kaffee und wir trinken Apfelsaft und Schorle und hast du nicht gesehen. Und ich das halt echt krass und peinlich fand, dass er innerhalb von 5 Minuten mit der Kellnerin rumgealbert hat, mit dem Besitzer. Und wir waren die einzigen Schwarzen in diesen Räumlichkeiten, weißt du? Das war so für mich so
Mach's noch auffälliger sozusagen.
Ja, danke, Daddy, mach's noch auffälliger. Es reicht schon, dass wir halt auffällig sind, aber du bist halt noch auffälliger. Aber immer, wenn wir gegangen sind, klar, es gab bestimmt damals auch Hater oder hast du nicht gesehen, aber die haben sich ja zurückgehalten, weil man gesehen hat, wie mein Vater den Raum einnehmen konnte und so positive Energie verbreiten konnte, ja, durch sein Lächeln, durch seine Art und Weise. Und mittlerweile sagen meine Freunde halt, ey, du bist genau wie dein Vater. Also wenn wir, egal wo wir reinkommen, du fängst mit irgendeinem Joke an oder irgendeine Situationskomik und dann erkennen wir dich wieder. Ja. Und ich sag so, boah, krass. Damals, was ich niemals werden wollte, bin ich heute 1:1. Ja, ja. Und umso wichtiger eben auch zu erzählen und den Grund zu sagen, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin. 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Es ist soweit eine neue Folge und ich habe heute einen Gast, den ich gar nicht groß introducen muss, aber trotzdem introducen will. Denn er ist wirklich, man muss wirklich sagen, er ist der hardest working man in Showbiz. und ich bin so froh, ihn endlich wiederzusehen. Wir sind uns ein, zwei Mal über den Weg gelaufen und es waren jedes Mal tolle Treffen. Und jetzt heute haben wir endlich mal die Zeit, in Ruhe zu quatschen. Herzlich willkommen, Amius.
Boah, es ist aber was für eine Introduction.
Alter. Ach, ganz kurz.
Wir können jetzt direkt aufhören, denn ich feiere das schon, es reicht mir. Ich habe vorhin aus Joke gesagt, das ist ein nachhaltiger Podcast. Ich finde, mit dir hier einfach zu sitzen und diese Umgebung zu sehen und zu spüren, ist halt einfach, das versetzt in ein so ein bisschen wirklich in eine gute Atmosphäre, auch mit dieser Lichterkette über uns und so. Das ist voll schön, bei dir zu sein.
Das freut mich total. Die Idee der Nils-Bokelberg-Erfahrung ist ja auch, dass wir unseren Gästen so gemütlich wie möglich und sie sollen sich so wohl und zu Hause fühlen wie möglich. Deswegen unter anderem recherchieren wir oder versuchen zu recherchieren, wer so Vorbilder unserer Gäste sind oder Idole oder Leute, die sie irgendwie gut fanden und stellen dann ein Foto davon hin, damit sich der Gast sich zu Hause fühlt. Und bei dir haben wir ein Foto von Heavy D rausgekramt.
Ach, das habt ihr sogar, das ist kein Zufall, dass das ist.
Das ist extra
wirklich
für dich da.
Alter, wie geil ist das denn?
Weil ich gelesen habe, dass du damals Heavy D so gefeiert hast.
Das ist super.
Und deswegen haben wir dieses Foto für dich hier aufgestellt, damit du dich sofort wohlfühlst.
Bam, bam. Bam, 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 I got number love for you, baby. Uh-huh, got number love for you, honey. What's that? I got number love for you, baby. I got...
Aber das ist ja jetzt, ich meine, jetzt zitierst du die coolen Lieder von Heavy D, aber der große Heavy D-Hit, Heavy D and the Boys, war doch...
Now that we found love, what are we gonna do with it?
Love.
Genau. Bang. We got an old thing. Do the right thing. We got to do the right thing. Das ist so richtig oldschool.
So New Jack Swing, ne? Eigentlich.
Ja, Mann.
Ja.
Es gibt wirklich leider nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die wissen, was...
Wir sehr alten Menschen wissen noch, was New Jack Swing war.
Aber hast du manchmal das Gefühl, dass wir alt sind? Also wenn ich dich jetzt auch wirklich so ansehe und deine Art und Weise, wie du redest, ich fühle mich gar nicht alt. Und auch viele Menschen sagen mir so, ey Digga, wie alt bist du?
Ja.
Und dann sage ich ja, naja, ich bin halt 43.
Nein. So,
what?
Also wir sind, glaube ich, selber Jahrgang. Ich bin auch 76.
Oder ich bin 77.
Ja, ich bin 76 geboren.
Oh, scheiße, Mann, bin ich 42? Jetzt muss ich selber nachrechnen. Nee,
dann bist du wahrscheinlich jetzt 43 geworden dieses
Jahr. Ja, genau.
Ja, ich werde jetzt erst 44 im Oktober.
Ah,
also dann kann ich dir noch nachträglich gratulieren.
Vielen lieben Dank. Herzlichen
Glückwunsch nachträglich.
Ich danke. Ja.
Freut mich sehr, dass du geboren bist.
Wie schön, dass du geboren bist.
Ja, aber also ich hab, lustigerweise hatte ich vor 1-2 Jahren oder so mein Gespräch mit meiner Mutter darüber. Und dann hat meine Mutter gesagt, irgendwie so, weil es ging dann auch darum, dass meine Mutter und mein Vater natürlich auch jetzt quasi nicht mehr die Allerjüngsten sind, wobei die sind noch gut dabei und die sind jetzt auch nicht so super alt oder so, aber haben wir so darüber geredet und hat meine Mutter zu mir gesagt, weißt du, du hast nie den Punkt im Leben, wo du von dir selber denkst, du bist alt. Also, weil sie sagt auch, sie denkt von sich auch nicht, ich bin ja alt.
Ja, ja.
So, sie ist, du bist ja immer in dem Zustand, in dem Alter, in dem du einfach gerade bist. Das fühlt sich aber nie alt an.
Ja, so und so platt, wie sich wahrscheinlich dieser Satz anhört. Wenn zwei alte Menschen hier sitzen und sinnieren, naja, du bist so alt, wie du dich fühlst.
Ne?
Aber es ist halt wirklich, es ist wirklich so ein sehr, sehr mainstreamiger Satz, aber er stimmt.
Das stimmt. Das haben auch du und ich haben wir ja beide als Wandtattoo bei uns im Schlafzimmer.
So, genau. Danke. Ich habe es mir auch so tätowiert. Auf den Arsch. Ich kann es noch nicht sehen.
Jetzt, es gibt bei der Nils Burgberg-Erfahrung noch ein kleines Key-Feature. Und zwar fragen wir unsere Gäste immer vorher, was sie so trinken wollen, was sie snacken wollen.
Oh.
Wir haben für dich hier frischen Kaffee gebrüht.
Gut.
Interessanterweise fragen wir, ich habe auch hier entweder laktosefreie Milch.
Oh, ich bin bei laktosefreier, ja.
Oder hier so Hafermilch.
Hafermilch nicht so.
Okay.
Oh, aber ich sehe auch Coke Zero.
Es gibt auch Coke Zero, es gibt auch Wasser.
Wobei
und jetzt
ich glaub,
ist das Interessante, bei den meisten Leuten, wo wir nach Snacks fragen, sagen wir Gummibärchen, Chips, Jumpies, keine Ahnung, Bingley, was auch immer.
Was habe ich gesagt? Habe Alkohol gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
Deswegen müssen wir beide jetzt nämlich gleich aufstehen.
Ja.
Du hast gesagt, du hättest als Snack, wohlgemerkt, einen Ausdruck nach Snacks gefragt, gerne ein Rührei. Und wir haben jetzt in der Küche alles vorbereitet, damit wir beide jetzt einfach mal kurz ein Rührei machen, damit du dein Rührei bekommst. Ich hatte überlegt, ob ich es vorbereite, aber ich dachte, nee, dann machen wir es doch lieber einfach zusammen.
Alter, wie geil bist du denn?
Lisa hat ein mobiles Aufnahmegerät, die verfolgt uns einfach und nimmt uns dann auf.
Ich liebe solche Momente.
Na,
das muss ich jetzt festhalten. Das Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Leute, ich bin so happy, denn ich bin heute bei Nils am Start. Man hatte mich gefragt oder du hast mich gefragt, hey, was hättest du denn gerne so als, und du hast gesagt, das ist ein Snack,
Snacks,
aber...
also so Gummibärchen oder Chips oder sowas.
Und was habe ich gesagt? So, ja, okay, ich nehme halt gerne ein Rührei. Guck dir das mal an, wir machen jetzt, hallo Lisa, wir machen jetzt einfach zusammen ein Rührei.
Ja.
Nils, ich hab dich lieb.
Ich dich auch.
So, okay.
Das Interessante ist, ich habe gelesen, dass du jetzt während der Corona-Zeit, als plötzlich viele Aufträge nicht stattgefunden haben oder so, du deine Kochskills extrem abgelevelt hast. Also zum Beispiel so Kartoffelpuffer mit Trüffelsoße hast du gemacht, hast du irgendwo erzählt.
Warte mal, ich glaube, oh Gott.
Und glasierte Möhren. So,
das ja, sind so Sachen, das mit den glasierten, genau, das stimmt, das waren Kartoffelpuffer mit Trüffel drin. Dann habe ich karamellisierte Möhrchen gemacht, halt fein geschnitten. Schön natürlich, eigentlich ist es nur Zucker, weißt du, aufweichen und dann so ein bisschen nichts. Und Freunde von mir waren wirklich begeistert, die so, wow. Und dann habe ich ein Rinderfilet gemacht, ummantelt mit so Schinken, rohem Schinken und dann scharf angebraten, Schinken drum und ab damit in den Backofen. Und dachte, hey, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Und das war total lecker.
Glaub ich dir. Die Frage ist jetzt, wie machst du dein Rührei am liebsten?
Lisa, soll ich die laktosefreie Milch holen?
Mal mache ich das mit Milch, aber mal auch ohne. Wir lassen einfach heute die Milch weg.
Okay. Ich hatte zuletzt auch Hapnet hier im Podcast. Die hat dann auch von eritreischem Essen erzählt. Und das fand ich so interessant. Das habe ich auch von ihr gelernt, dass ja, beziehungsweise ich habe das vorher gelesen, dass ja Eritrea in den 40ern auch von den Italienern besetzt war.
Ja, ja.
In einer nicht sehr rühmlichen Episode. Dass die extrem viel von ihrer Kultur dagelassen haben. Und heute Lasagne eines der beliebtesten Gerichte von Eritrea ist.
Lasagne von meiner Mutter? Boah, frag mich. Das Beste ist, immer dann, wenn sie es macht, selbst wenn ich im Haus bin, ich bekomme es nie mit. Und sitzt dann jedes Mal da und denkt, boah, Mama, ey, du machst die beste Lasagne.
Ja.
Und selbst wenn du durch Asmara, die Hauptstadt von Eritrea, gehst, es sieht aus wie Little Italy.
Ja, das hat sie auch erzählt. Leute auf Vespa sind so und trinken einen Espresso und so.
Volle Kanne. Ja. Und ich habe einen Freundeskreis, die sehr gerne Vespa fahren. Also wirklich so eine alte Vespa. Ja. Und ich habe mir jetzt vor kurzem auch eine geholt.
Ja,
und aber so eine Fuffi, ne? Also, weil ich habe halt Motorradführerschein, so ich kann jetzt halt nicht 120 damit fahren.
Nein.
Das reicht mir. So, weißt du, wirklich, die ganzen Autos sind immer an mir vorbei und ich so, ma questo male, heißt du, Peter Stormanso? Es ist so schön.
Ja, ist geil.
Und je nachdem, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, ich weiß ja nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Sendung Ende November kommen wird. Ja. Und ich? Ha?
Oh.
Ja, ah, ja.
Wow. Okay.
Und Ali Güngemüs ist mein Coach bei Grill in Hensler. Ja. Und ich sag mal so, der hat mich richtig fit gemacht. Und dann ging's los. Und dann kamen die Punkte. Und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja.
Und der Entscheidende war der Rach. Der Rach ist ja von ihm dorthin gebracht worden in die Jury bei Grill in Hensler. Ja, okay. Aber die beiden sind echt cool miteinander. Ja. Und Rach wollte nie.
Ja.
Und dann gucke ich ihn an und denke, Alter, super. Jetzt ist der Entscheidende, ja? Der Rach.
Ja.
Und du führst mit einem Punkt.
Ja.
Und er so, naja, der Rach weiß ja, was Qualität ist.
Ja.
Und ich? Ja. Und er?
Sechs.
Und ich so, boom!
Das hat mir geholfen, glaube ich. Ich war mal bei der Vorgängersendung von Grill in Hensler.
Das in der Kocharena.
So, genau, die Kocharena.
Das habe ich gelesen.
Da war ich mal als Kandidat, weil damals war ein Freund von mir Producer von der Sendung. Und den ist ein Kandidat abgesprungen oder ausgefallen.
Und du sagst, okay, so. Ich bin da.
Da habe ich gesagt, nee, jetzt kannst du vorbeikommen. Ich so, ja klar. Und dann habe ich aber gar keine Zeit gehabt. Also ich habe am gleichen Tag erfahren, was ich kochen muss.
Ach du Heilige.
Und hatte keine Zeit, irgendwas zu üben oder so. Und musste dann so ein Mille-Feuille machen. Das ist so eine Blätterteig-Tasche, die mit so einem Ragout gefüllt ist und so.
Ach,
so super aufwendig. Und dann hat mir das so vor der Aufzeichnung ein so ein Profikoch einmal gezeigt, wie das geht. Einmal. Und dann war so die Aufzeichnung.
Ich hab's so, das ist mies.
Das ist richtig so krass mies. Abgelöst. Und dann war auch noch Keimen in der Jury und so. Und dann haben die das natürlich auch alle total verrissen, weil es völlige Scheiße war.
Und du stehst nur da, so, ist okay, haut drauf. Kein Problem.
Ist okay. Ich habe da noch Kölsch getrunken, aber okay. Und dann war ich dann nach dem Hotel in Köln und dann ist der Kalmund auch da. Und dann sag ich so, ja, hallo, schönen Abend noch und so. Ja. Und der so, nee, jetzt hör mal, was war das denn da mit diesem labberigen Brötchen?
Der ist auch geil. Der ist wirklich,
der ist echt geil.
So, also zunächst einmal musst du ein bisschen Butter nehmen. Ja, das ist das ganz Wichtige, was Butter trägt.
Das ist einfach wie viel Eier sollen wir denn in das Rührei?
Ich würde sagen, wir machen einfach, wir essen alle. So typisch Eritrea ist halt so, wir sind
zum Glück.
Ja, genau. Dann machen wir halt eben sechs.
Ja.
Okay. Oh, das ist hier ein Gasherd. Ne?
Gasherd.
Da muss es irgendwo so ein
geben, weißt du? Automatisch.
Ach so. Ah, wir sind irgendwie in die Mitte.
Genau.
Ah, da ist es.
Das ist eine, wie heißt das? Hat das Tizzo, nee, wie heißt das? Die hat doch so einen Namen, die Zündung.
Ja?
Pizzo oder Pietzo.
Derjenige, der sie erfunden hat, oder was?
Ja, ja, irgendwie so.
Okay, warte mal, ich nehme mal das runter.
Ja.
Ach, herrlich.
So, versucht, letztes Ei.
So.
Jetzt rutschen wir schon aus den Fingern.
Mein Vater hat mir damals auch beigebracht und ich habe es gehasst, wenn er das gemacht hat. Mein Sohn. Du musst die Gabel reintun, dann musst du es ordentlich rühren.
Ja, und heißt das heißt ja auch Rührei.
Ja, ja, ja. Heißt ja auch Rührei, genau. Und ich habe immer gedacht, oh, jetzt geht das schon wieder los. Irgendwann mal habe ich es ja verstanden.
Ja.
Und dann habe ich es gemacht. Und er sagt, nein, 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 mein Sohn, du musst das so und so machen. Ich so, ja, okay, Daddy.
Nämlich, ist das Öl oder?
Ja, das Öl.
Okay. Ich weiß nicht, was machst du für Gewürze ins Rührei?
Eigentlich bin ich immer so derjenige, der so wenig wie möglich.
Ja, okay. Verstehe.
Pur.
Ich finde ja immer geil,
Salz und Pfeffer.
In Hotels diese Rühreier, die so aus der Tüte sind.
Oh Gott, das schmeckt man aber auch.
Das sieht auch immer alles so gleich aus, dieses viereckige Rührei irgendwie.
Ja, weißt du, was ich dann immer mache?
Nee.
Ich sag dann immer so, ich hätte ganz gerne ein besonderes Rührei. Dann kann ich ihm bei Ihnen ein Rührei
bestellen. Ja, der alte Trick.
Ja, genau, mit Tomaten und Zwiebeln und so. Und dann weißt du auf jeden Fall, ey, das kommt auf jeden Fall frisch. Oder sie nehme ich in der Küche auch so. Einmal die Tüte und denkst so, ha, herrlich.
Ja, so, genau. Pfeffer. Salz ist auch drin. Nochmal durchrühren. Und Wiedersehen.
Guck mal hier.
Ja.
Buckelberg Habtuberger Rührei.
Ja, absolut. Ist das meinst du reicht schon?
Ja,
komm mal einfach rein, oder?
Ja.
Irgendwann stockt es ja.
Yeah. Und ein bisschen höher gehen. Nee, weil das war wirklich, wirklich ein Phänomen. Ne? An dem Tag auch.
Ja.
An dem Tag. Im Nachhinein kann man das ja immer so sagen, ne?
Ja.
Als ich da bei Grill in Hensler war.
Ja.
Aber ich hatte es irgendwie im Urin. Irgendwas war da, weil ich diesmal so ein bisschen lockerer angegangen bin. Das Einzige, was das Problem war, der Ali versuchte mich irgendwie zu erreichen.
Ja.
Ich stand da und war dran und dann kommt halt Laura von Tora und die quatscht dich halt zu. Ne?
Ja.
Und auch so wirklich so Fragen, wo man halt eben dann doch noch ein bisschen aufpassen muss, was sie mich da gerade fragt. So wie, wow, du bist bei Prominent und moderierst und du erfährst viel über die prominenten Menschen, aber über dich weiß man gar nicht so viel. Ich so, oh fuck, wo sind die Zwiebeln? Laura, hör auf damit! Und dann habe ich so nach 7 Minuten, hat der Ali mich angeguckt und meinte, ey, die Zeit, ich hatte 24 Minuten.
Ja, ja.
Und war die Vorspeise. Und es hat halt einfach zum Ende hin dann doch noch funktioniert.
Das ist so krass, ne? Bei dieser Zeitpunkt, der ist ja total real. Die Leute glauben immer, er ist ja Fernsehen und da wird das ja irgendwie geschnitten und getrickst und was auch immer. So. Aber dieser Zeitdruck ist so super real.
Ja, ist wirklich.
Und in der Zeit irgendwie ein ordentliches Gericht gekocht zu kriegen, ist echt, ja. Macht einen echt kirre.
Oh, die Pfanne ist richtig geil.
Ja, das ist aber auch wirklich nur eine Ikea-Pfanne.
Ja, aber so.
Die ist auch gut.
Ne, siehst du, stockt super. Ich bin total verliebt in diese Bude. Das ist so wirklich so, ich finde Kreativität pur.
Ja.
Wirklich, ohne Scheiß. Das ist,
ist halt das große Popkulturmuseum von Pankow, ne?
Ist es wirklich?
Naja, also so,
ach so.
Wie alles an Kram rumsteht.
Ja, 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 genau. Aber das finde ich halt, bin auch so mit dem Taxi auf dem Weg hierhin so an vielen geschichtsträchtigen Orten vorbeigefahren und so. Das zieht sich ja dann auch nochmal so ein bisschen in den Bann, ne?
Naja, ist schon.
Bei dir hat man wirklich das Gefühl, ne, wir können wirklich von einem Thema ins andere switchen. Ich habe ein Riesenproblem, weil ich sage jetzt mal Team Amy ist so, mit denen ich zusammenarbeite an vielen Dingen. Ich glaube, das ist schon
sieht
gut aus. Ne? Die sagen immer mal zu mir, wir kommen nicht hinterher.
So, meine Gedankengänge
und so weiter. Manchmal springe ich so krass.
Ja.
Und bei dir habe ich das Gefühl, habe ich einen Gleichgesinnten gefunden.
Ja, unbedingt.
Ich liebe der das springt ja. auch so geil in den Themen. Ich finde es aber mega.
Das ist ja so Interviewsport. Das ist ja das Spannende, wenn man irgendwie dranbleiben muss und irgendwie auch, also wenn vor allem sich Leute unterhalten, die irgendwie so eine ähnliche, mindestens Lust auf Assoziationen, wenn ich auch Assoziationsgabe habe und so.
Ja.
Das finde ich immer aufregend. Das mach doch alles drauf.
Nee, hier ist
was denn? Na, so. Chorweiler.
Ja!
Chorweiler Eierpfanne.
Chorweiler Eierpfanne. Und dann auch so immer schön aufteilen. Bei den Eritreern ist es ja auch so, dass wenn du zum Beispiel isst, ne?
Ja.
Und da bleibt so das letzte Stück auf dem Teller. Wir essen ja gerne mal gemeinsam von einem Riesenteller in Jeddah. Und wenn da jetzt so das letzte Stück drauf liegt.
Du stellst für uns hin, ich bringe Lisa ihren Teller.
Ja, okay.
Ja, wenn das letzte Stück drauf
ist. Wenn das letzte Stück dann drauf ist, dann will keiner das letzte Stück nehmen.
Aber ist doch im Deutschen auch so.
Ja?
Ja.
Aber ich glaube, das, was dann entsteht, ist so untypisch, ist so eher typisch eritreisch. Nein, nein, nimm du das. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Nein, ich sage dir, ich habe wirklich keinen Hunger, du musst das nehmen. Obwohl die beide total Hunger drauf haben. Aber wenn dann einer sagt, no, beseik el alem.
Ja.
Dann weiß derjenige, der andere, oh, der hat wirklich keinen Hunger mehr, dann nehme ich das. Und beseik ala alem kann man so übersetzen. Und das haben nämlich Freunde meines Vaters immer wieder gesagt. No, without the words of the world.
Verstehe.
Nee, verstehe ich nicht.
Also
die Übersetzung und auch das, was man dann da so sagt.
Ja.
Ich habe immer gedacht, das klingt so bescheuert.
Das klingt doch voll schön.
Ja, beseik ala alem. Ja, ja, das auf jeden Fall.
Beseik ala alem. Auch without the words of the world. Ist doch ein schöner Satz.
Ich habe es eigentlich nie ins Deutsche mal übersetzt. Nein, ohne die Worte, without the words of the, ohne die Worte der Welt.
Ohne alle Worte der Welt, ja. Also
okay, stimmt,
ohne jedes Wort, ohne jeden Zweifel im
Grunde genommen. Genau, ohne jeden Zweifel und ohne Widerrede quasi.
Genau, so, ne, so. Genau. Ist doch schön, ist doch eine schöne eigentlich Formulierung schon. Dafür.
Da muss ich erstmal zu Nils Buckebergs Erfahrung gehen, um die Erfahrung zu sammeln. Ja. Geil.
So, ich bin gespannt.
Ja.
Guten Appetit.
Ich finde es super.
Ich wollte dich noch irgendwas fragen, aber vergessen. Aber macht ja nichts. Deine Familie ist ja damals aus Eritrea geflüchtet.
Mhm.
Weil es äthiopisch besetzt war, tierischer in den 70er Jahren.
Möchtest du Wasser haben?
Nö, ich hab noch eine Cola. Ich stelle mir immer meine Cola, wo ich aus der Flasche trinke, hier unten hin. Damit da niemand anders aus Versehen draus trinkt.
Ja.
Wenn man noch kalte Cola, ne? Wenn du eine Cola willst, sagst du einfach Bescheid.
Ja.
Dann
machen wir gleich.
Äthiopisch besetzt damals in den 70er Jahren, Bürgerkrieg, extrem
hässlich, extrem ätzend. Ich habe auch ein bisschen gelesen, das fand ich sehr berührend. Du hast mal in einem Interview ausführlicher die Geschichte der Flucht deiner Familie erzählt. Oh, ja. Also auch von deinem Vater, der schon zweimal im Gefängnis war und dann fast, weil er im Widerstand war, im Untergrund und dann fast zum dritten Mal inhaftiert worden wäre und dann einfach klar war, der muss weg. Also weil sonst, wenn sie ihn jetzt zum dritten Mal einknasten, dann war es das irgendwie so. Und dann, das fand ich ganz spannend, dann hast du in dem Interview erzählt, er hat dann einen Anruf bekommen, die sind hinter dir her, hau ab.
Genau.
Und bis heute wisst ihr nicht, wer angerufen hat.
Genau, bis heute wissen wir es nicht. Mein Papa ist ja vor 2 Jahren verstorben und er hat wirklich bis zum Ende nie erfahren, wer es gewesen ist, der ihn wirklich angerufen hat und gesagt hat, du musst jetzt sofort, musst du abhauen. Ja. Weil seine Zelle, seine Untergrundzelle, die haben sich halt aufgeteilt, ne? Die waren dann halt immer in Zellen quasi organisiert. Mein Papa, so hat er es mir zumindest erzählt, hatte nie eine Waffe. Aber er war so im Untergrund so mit Organisator von vielen Aktionen. Und wenn du immer wieder im Knast warst so und dann wieder gesucht wirst und Freunde von ihm aus dieser Zelle wurden umgebracht. Ja. So. Und ihn wollte man quasi retten und hat ihm gesagt, okay, du musst jetzt ganz schnell abhauen, du kannst jetzt nicht nochmal nach Hause, weil die bereits schon auf der Suche sind. Ja, und mein Vater hat damals in der Versicherung gearbeitet und dann ist er hin und sollte raus und man hat ihm gesagt, da wartet ein Auto an der Ecke und es bringt dich sofort zur Grenze. Ja. So in dem Grenzgebiet, ja, sehr viel Wald und so weiter.
Sudan war das dann.
Ja, genau, genau, zur Grenze zum Sudan hin und dort wartete er 2 Wochen lang. Ne? Also hat meine Mutter, glaube ich, nochmal angerufen, hat gesagt, er muss jetzt abhauen, sagt keinem, dass wir fliehen. Es durfte man also auch bei ihr nicht festhalten. Ich war ein kleiner Junge, ich war 1,5 Jahre. Ja. Dann gab es noch meinen Bruder, der war 3 und meine ältere Schwester, die war 12 zu dem Zeitpunkt. Und meine Mutter hat alles verkauft, was wir bei uns zu Hause hatten, wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest war, um mit dem Geld halt fliehen zu können, sondern um die Flucht quasi zu bezahlen zu können. Und es hat auch irgendwie geklappt. Und wenn man sich die Bilder von heutzutage anschaut, so wir hatten das Privileg, quasi aus dem Sudan mit einem Flugzeug nach Deutschland kommen zu können. Und das war, weißt du was, das habe ich bis jetzt noch niemandem vorgerappt. Ich mache jetzt mal was, damit du verstehst oder noch besser verstehen kannst, was da los war. Und ich habe diesen Beat entdeckt und dachte, oh mein Gott, also der Text war schon fertig. Ja. Und
du arbeitest auch gerade in deinem Album, ne? Du hast eine EP letztes Jahr veröffentlicht
und
jetzt arbeitest du im Album.
Exklusiver Shit quasi jetzt für dich hier so, weil du mich gerade drauf ansprichst und das bringt es so auf die auf den Punkt und es geht so. Das hier ist meine Story, Papa, ich vermiss dich. Nicht mehr da, aber ich seh dich. Es tut weh, unbewusst gab ich dir den letzten Kuss. Musste akzeptieren, wenn der da oben entschieden hat. Keiner zurückbleibt, Legendenstatus. Nicht viele wissen, was du und Mama geschafft habt. Schenkt mir 3 Minuten eures Lebens. Taucht ein, dann versteht ihr meine Tränen. Tränen. Wie groß muss die Liebe für die eigene Familie sein, seine Heimat aufzugeben, um eine neue zu schenken. Die Flucht war hart, ich kenne sie nur von Bildern. Schwarz-Weiß, Neon Light, Desert Storm, der Anruf eines Unbekannten, der Fluchtwagen stand bereit. Baba ließ uns zurück, ein letzter Anruf und Mama wusste Bescheid. Verkauf alles aus dem Haus, pack die Kinder ein, sag keinem, dass du fliehst. Angst erwischt zu werden, 2-mal schon im Knast, ein 3. Mal hieß für Papa zu sterben. Es war die Zeit, als sein Jüngster zur Welt kam. Ich erblickte die Welt zu einer Zeit voller Hass, Unterdrückung und Krieg vor der Tür. Mein Dad war nicht bei mir. Hört ihr? Er war nicht da. Da bei meiner Geburt saß im Knast mit Menschen, die für Gerechtigkeit ihr Leben ließen. Und diese Zeilen sind für dich dein Leben. Ermias, dein Sohn, ich liebe dich.
Wow. Oh, wie krass, Alter.
Ja, Mann.
Hammer.
Ja. Ja.
Vielen Dank, dass du, dass du das hier vorgerappt hast. Das finde ich tatsächlich extrem berührend. Puh. Wahnsinn.
Ja.
Das ist tatsächlich, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dass du erzählt, dass das dein Vater dich das erste Mal, nachdem du geboren bist, durch Gitterstäbe gesehen hat, sozusagen.
Und klar, du bist ja ein kleines Baby, du kannst dich daran nicht mehr erinnern, aber man hat ja im Freundeskreis Kinder und man weiß und man kann das so nachvollziehen, ne, was das für ein Gefühl ist wohl, wenn der eigene Vater nicht die Möglichkeit hat, das Kind auf den Arm zu nehmen und es dann da so sieht. Und aber die, der Drang nach Gerechtigkeit für das eigene Volk so groß ist, dass er so viel riskiert. Meine Mutter erzählt Stories, wo sie selber gesagt hat, ey, bitte, bitte, du musst aufpassen und so. Ja. Und du musst dir das so vorstellen, ja, da ist die Besatzungsmacht Äthiopien, die zu dem Zeitpunkt den Isaias Afwerki, der Anführer der Rebellen quasi, der eritreischen Seite, gesucht haben und wirklich gehasst haben, weil der halt das Volk der Eritrea quasi mit seinem Team aus dieser Besatzung rausgebracht hat. Ja. Und zu dem Höhepunkt war, dass mein Bruder kam zur Welt und man nimmt in Eritrea immer den Vornamen seines Vaters als Nachnamen. Ja. Das heißt, mein Vater heißt Afwerki mit Vornamen. Also ist es der Nachname für meinen Bruder, Afwerki. Und dann haben sie ihn gefragt, wie hast denn du deinen Sohn genannt eigentlich? Wie heißt der jetzt? Der kommt doch bald zur Welt. Und so, erzähl doch mal. Und dann hat er den gesagt, Isaias. Isaias Afwerki. Ja. Und alle so, bist du denn des Wahnsinns? Das kannst du nicht machen. Ja. Also doch. Also daran hat man wirklich, was viele Jahre später passiert ist, als wir dann in Deutschland waren und wie sich die Dinge verändert haben, das hat meinem Vater sehr, sehr weh getan, so, ja, ne? wie sich die Sache einfach gedreht hat in Eritrea. Und das habe ich sehr, sehr, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und deswegen, also dass er da alles über alles gestellt hat, ja, hat mich so beeindruckt, dass irgendwann mal mir auch die Frage gestellt wurde: Sag mal, wer ist für dich eigentlich dein großes Vorbild?
Ja. Nach so. Heavy D natürlich.
Nach Heavy D, nach Heavy D natürlich. Und dann habe ich lange überlegt und irgendwann mal kam ich wieder zurück zu meinen Wurzeln und habe gesagt, ich Idiot, natürlich mein Vater. Ja. Für all das, was er getan hat, für uns getan hat, ist das halt einfach mega.
Ich finde das so krass, also auch alles, was du über deinen Vater erzählst und was ich gelesen habe und wie du auch von ihm sprichst und so. Also erstmal, wie du sagst, sozusagen so sehr nicht mit Ungerechtigkeit leben zu können, dass man irgendwie das eigene Leben aufs Spiel setzt, um die Gerechtigkeit zu erhalten oder für die Gerechtigkeit zu kämpfen, gleichzeitig eine Familie zu haben und beschützen zu wollen und alles dafür tun, diese Familie zu beschützen. Das ist ja ein Spagat, der völlig übermenschlich ist. Ja. Und dann kommt noch dazu, was du auch so oft über ihn erzählt hast, ist, dass der immer bei allen Leuten gute Laune verbreitet hat, dass der immer, dass der immer freundlich war, dass der immer wollte, dass die Menschen sich in seiner Gegenwart wohlfühlen und so. Mhm. Das irgendwie alles miteinander zu vereinen. Also Rest in Power, ein absoluter Superheld.
Ja.
Und ich finde das so toll, wie du so seine Geschichten irgendwie so am Leben hältst. So.
Ja, ich finde das, das habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht, so, dass ich hey, vielleicht lerne ich auch irgendwann mal einen Regisseur kennen oder so, der sagt, pass auf, wir verfilmen einfach das Leben von dir, aber erzählt aus der Geschichte, aus der Sicht deines Vaters, so wäre ich sofort mit dabei, ne? Weil also das ist nur die Geschichte meines Vaters, sie wiederholt sich immer und immer wieder. Es sind vielleicht andere Namen, aber es sind fast die gleichen Geschichten. Ja. Und ich kann halt die Geschichte meines Vaters halt erzählen und das ist mir einfach total wichtig, denn viele Menschen, die auch aus der Familie, die meinen Vater kennen, kannten und mich kennen, sagen immer, wow, ihr seid beide eins zu eins die gleichen Personen. So. Ja. Weil bei mir ist es auch so und ich sag jetzt mal, es kommerziell verwendet. Ja, mein Vater hat das eher für den Freundeskreis gemacht, der wirklich sehr, sehr groß ist. Ich kann mich noch erinnern, wir sind in Asmara, als der Krieg vorbei war, sind wir durch die Hauptstadt gegangen und also um wirklich so ein paar hundert Meter gehen zu können, wir waren 3 Stunden unterwegs für diese paar hundert Meter. Ja. Das war wirklich beeindruckend und so sehr das für mich peinlich war, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind und wir sonntags eben auch, wie die Deutschen und wie die Kölner sonntags einkehren und Schwarzwälder Kirschtorte essen und meine Eltern trinken Kaffee und wir trinken Apfelsaft und Schorle und hast du nicht gesehen. Und ich das halt echt krass und peinlich fand, dass er innerhalb von 5 Minuten mit der Kellnerin rumgealbert hat, mit dem Besitzer und wir waren die einzigen Schwarzen in diesen Räumlichkeiten, weißt du, das war so für mich so
Mach das noch auffälliger sozusagen.
Ja, danke, Daddy, mach's noch auffälliger. Es reicht schon, dass wir halt auffällig sind, aber du bist halt noch auffälliger. Aber immer, wenn wir gegangen sind, klar, es gab bestimmt damals auch Hater oder hast du nicht gesehen, aber die haben sich ja zurückgehalten, weil man gesehen hat, wie mein Vater den Raum einnehmen konnte und so positive Energie verbreiten konnte, ja, durch sein Lächeln, durch seine Art und Weise. Und mittlerweile sagen meine Freunde halt, ey, du bist genau wie dein Vater. Also wenn wir, egal wo wir reinkommen, du fängst mit irgendeinem Joke an oder irgendeine Situationskomik und dann erkennen wir dich wieder. Ja. Und ich sag so, boah, krass. damals, was ich niemals werden wollte, bin ich heute 1:1. Ja, und umso wichtiger eben auch zu erzählen und den Grund zu sagen, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin.
Das spielt aber natürlich wahrscheinlich auch das Rheinland noch eine kleine Rolle mit.
Du bist ja dann quasi auch groß geworden, oder?
Ja, ich bin in Wesseling groß geworden.
In Wesseling.
Zwischen Köln und Bonn.
Ja.
Und du bist in Chorweiler groß geworden.
Ja.
Ihr wart aber zuerst, habe ich gelesen, in Nippes untergebracht.
Ja, genauer gesagt.
In der Etzelstraße.
In der Etzelstraße. In der Etzelstraße, genau. Da sind wir groß geworden. Und das, das war ein Asylheim, ein Flüchtlingsheim, wo witzigerweise diese Bauten gibt es immer noch.
Ja.
Damals eben auch sehr viele Eritreer in den Häusern wohnten, und die Türen waren immer offen. So, und diese Geschichten erzählt man mir immer wieder. Ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern, aber ich bin wohl immer so frech, wie ich war. Einfach, ich habe die Türen aufgemacht, bin bei den anderen in die Wohnung rein. Guck mal, da schließt sich der Kreis zu unserem Ei. Ich bin nämlich dann immer an den Kühlschrank gegangen, habe die Eier rausgenommen und einfach so auf den Boden geschmissen, weil ich anscheinend den Zaun so toll fand. Und damit
Du Eier wahnsinnig gehasst hast
früher. Ja,
kann natürlich auch so.
Kommt her, ihr verdammten Schweine, tack, tack, tack. Und dann wussten die schon immer Bescheid und haben immer durchs gesamte Haus Ermias gerufen und immer zu meiner Mutter, dein Sohn war wieder bei uns in der Wohnung, der hat die Eier wieder kaputt gemacht. Es ist so, egal welchen Menschen ich von damals wieder treffe, die sagen mir immer, ne helle, die Kokoho Sabari, übersetzt quasi der Eierkaputtmacher. Ich so, ja, das bin ich. Und ich gebe es zu, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann.
Und dann seid ihr von da nach Chorweiler, dann habt ihr irgendwie in Chorweiler eine Wohnung bekommen.
Wir waren dann, und ziemlich interessant, mein Vater und meine Mutter, denen war schon damals bewusst, dass, und zu dem Zeitpunkt wurde ja Chorweiler erst gerade frisch gebaut, als wir diese in den 70ern waren.
Man muss vielleicht erklären, für Leute, die nicht aus Köln kommen, Chorweiler ist im Grunde genommen das bisschen das Ghetto von, war immer so der Ruf von Chorweiler, das Ghetto von Köln zu sein, weil es auch so einer der wenigen Orte ist, wo es einfach so eine riesige Platte gibt, so ein Riesenhochhaus. Da gibt es noch zwei, drei andere Viertel, gibt es noch den Kölnberg, dahinter Hürth irgendwie. Das waren so Trabantenstädte, wo man, wirklich so richtig Platte im Grunde genommen, die immer so treppenartig gebaut waren.
Treppenartig gebaut, 4-5 von diesen Hochhäusern, und wir waren, wie gesagt, damals noch in der Etzelstraße, und dann hatte man meinen Eltern quasi angeboten, hey, wir haben eine Wohnung für euch und ihr könnt die euch gerne angucken, so, und ne, mit ewiger Dankbarkeit sind wir dann auch dahin gefahren, und oder meine Eltern sind dort dahin gefahren, wussten aber schon zu dem Zeitpunkt, wir sprechen halt einfach von einem Chorweiler, das gerade erst frisch gebaut worden ist, nein, in diese Hochhäuser möchten wir nicht einziehen. Das gefiel ihnen aus irgendeinem Grund nicht. Niemand konnte ahnen, dass es der dann später dann auch zu einem Ghetto wird.
So verkommt.
Ja.
Damals war es top modern im
Grunde. Damals war es top modern, so Platten zu bauen halt. Ne? Ich meine, in Berlin siehst du ja auch viele davon. Ja. Und dann gab es nochmal eine Wohnung, die wir uns dann angeguckt haben, in Chorweiler Nord.
Ja.
Und witzigerweise, in Chorweiler Nord hat man es sein lassen, so hoch zu bauen.
Ja.
Sondern das waren maximal 4 Etagen, 5 Etagen, mehr war das gar nicht. Und da sind wir dann eingezogen, in die Allerstraße. In die Allerstraße 7, also ich glaube, ey, weißt du, was man mal machen müsste? Mal so eine Zeitreise dort in die ehemaligen Wohnungen gehen, in denen man damals mal gewohnt hat. Gewohnt hat, so. Ja. Ding Dong, hallo, bin der aus dem Fernsehen. Ich wollte nur mal ganz kurz hier rein und mal. und dann wohnten wir in Chorweiler Nord, aber wir waren im Prinzip immer in Chorweiler. Also in Chorweiler gab es das Einkaufszentrum, das City Center, in Chorweiler gab es das Schwimmbad, in Chorweiler gab es die Schulen, sowohl meine Grundschule als auch die Gesamtschule. Später bin ich aufs Gymnasium, aber das war halt von Chorweiler Nord und Blumenberg, wo wir danach wohnten, nicht hier fährt, das war alles der Kölner Norden.
Jetzt heute ist Chorweiler vor allem auch bekannt fürs Aqualand.
Gibt
es das überhaupt noch?
Ja, das Aqualand gibt es noch. Da kommen ja wirklich Menschen, da kommen auch Holländer hin. Und wirklich, die reisen da wirklich an wie die Bescheuerten. Und
das ist ein gutes Qualitätsmerkmal. Da kommen sogar Holländer hin.
Da kommen sogar die Holländer hin. Ja, man macht nochmal, die Deutschen machen gerne Urlaub in Holland und die Holländer, die kommen gerne nach Köln. Die fahren
ins Aqualand.
Die fahren ins Aqualand und danach auf den Weihnachtsmarkt in Köln oder so. Und schauen sich den Dom an. Das Aqualand gibt es auch noch. Ja, mit riesen vielen, also hier mit diesen ganzen Rutschen und so weiter. Ja. Die haben sich irgendwann mal darauf spezialisiert. Die haben gemerkt, oh, diese Rutschen mögen die Menschen. Ah, okay, ist klar. Dann machen wir hier noch so eine Looping-Rutsche rein und hast du nicht gesehen, du wirst dann runterkatapultiert und so weiter. Das wurde aber viele Jahre später erst gebaut. Ne?
Klar. Das ist so in den 90ern, glaube ich,
gebaut. Ja, und es war dann aber auch nochmal so eine Aufwertung für die Gegend da. Ne?
Ja. Aber ich habe dann auch gelesen, ich habe mir so einen Artikel gelesen, wo du mit dem Stadtanzeiger, glaube ich, mal durch Chorweiler spaziert bist.
Ja.
Und so deine alte Hood gezeigt hast. Wo du dann irgendwie auch einen alten Kumpel getroffen hast und ihr so über alte Zeiten geredet habt und so. Und da hast du auch erzählt, du wärst beim SV Wacker Köln-Merke nicht gewesen. Und weil der
Alter,
aber
du bisschen, bist bestens vorbereitet, ich feier dich.
Na, aber der war ein bisschen weiter weg und deswegen gab es den Sepp, der euch immer abgeholt hat.
Ja.
So ein Bayer, der gesagt hat, ich fahre die Kinder zum Fußball.
Das war so
was
geil. Was
ist das für eine Figur?
Ey, der Sepp Auber, der passte einfach
über.
Ja, weil der kam ja wirklich aus München.
Naja.
Ein Bayer. Das ist der Sepp Auber. Jo, Ermias, jo, komm mal her. Also, jetzt, ich hab ja hier. Und dann hatte der immer so einen Wandschrank beim SV Wacker Köln-Merkenich. Also man muss wirklich sagen, der Mann, ja, hat wirklich die Jugendlichen von der Straße geholt, dass die eben keine Scheiße bauen. Und da hat man einfach festgestellt, er wusste, dass man über Sport halt einfach Jugendliche weghalten kann.
Aber war der von dem Verein oder war
das? Das war sein Verein, den hat er damals gegründet. SV Wacker Köln-Merkenich. Und Wacker ist eine. Das war halt im Industriegebiet in Merkenich.
So eine Chemiefirma.
Ja, genau. Und die war direkt nebenan ansässig und haben sich dort quasi diesen Fußball
Werkself quasi
geleistet und haben da wirklich die Jugendlichen und auch die Erwachsenen weg von der Straße geholt. Und man konnte dort echt spielen. Und das Geile war immer, der hatte irgendeinen Deal mit einem Klamottenhersteller, ne? So ein Sportausstatter. Und immer, wenn der dann diese Metallschränke, weißt du, diese klassischen,
diese
Spindel halt, ne, hat er aufgemacht und meinte, Junge, wie sehen denn deine Schuhe aus und so, und dann hat er dir immer Schuhe geschenkt. Oder, ey, du kannst doch nicht ohne Schienbeinschoner spielen, sondern hat er dir Schienbeinschoner geschenkt. Und das war halt einfach, meine Eltern konnten sich das einfach so nicht leisten, also zumindest nicht von diesen Marken. Und es gab halt einfach nicht wirklich viele Alternativen, ne, die günstig waren. Und so hat er uns immer versorgt. Und der hat uns immer in Chorweiler an der Polizeistation, da ist der Bus immer hingekommen vom SV Wacker Köln-Merkenich, so ein richtig geiler alter VW-Bus. Ich glaube, da war ein T1 oder was. Und da sind wir immer rein. Haben uns hingesetzt, auf den Boden gesetzt, so wirklich so illegal bis zum Hasse nicht gesehen. Ja, ja. Aber so sind wir wirklich von A nach B gekommen. Und dann war das Training zu Ende und dann hat man gewartet, dass alle wieder eingestiegen sind und hat uns wieder zurückgebracht nach Chorweiler. Das war der Hammer.
Also super engagiert, der Sepp.
Mega, megamäßig engagiert. So. Das ist Sepp Auber.
Mhm.
Und eine Enkelin von ihm hat sich bei mir gemeldet.
Ach, wirklich?
Mal. Ja, ich glaube, aufgrund dieses Artikels im Stadtanzeiger meinte sie übrigens, ich bin die Enkelin, und hat gesagt, du hast über meinen Vater in dem Dings, über meinen Großvater gesprochen. Danke dir dafür. Mittlerweile leider verstorben, aber der war schon zu dem Zeitpunkt gefühlt irgendwie 80 oder so, ey. Also schon sehr lange her. Aber gute Erinnerung.
Den übrigens gibt es den auch gar nicht mehr, SV Wacker Köln-Merkenich.
Echt nicht?
Die sind fusioniert mit, ich habe es mir extra aufgeschrieben, mit Spielervereinigung Rhein-Kassel-Langel.
Nein! Fusioniert mit denen?
2018,
das waren unsere Gegner!
2018 haben die fusioniert und sind jetzt die Spielervereinigung Rheindörfer Köln-Nord 1920-1921.
Das ist ein verdammt langer Name.
Ja, allerdings.
Der kann sich gerne merken. Ich will meinen SV Wacker Köln-Merke nicht zurück.
Na, das, da bist du ein bisschen spät dran.
Ja,
die haben sie dann abgewickelt.
Oh Mann,
die sind wohl auch mega abgestürzt. Die waren wohl ganz gut so in den 70ern. Die hatten auch eine Damenmannschaft, die sogar im DFB-Pokal mitgespielt hat, wenn mich alles täuscht. Und sind dann aber so in den 80ern richtig abgeschmiert. Also sind erst mal aufgestiegen in Regionalliga oder so. Ich weiß immer nicht genau, wie das Ligensystem in diesen tieferen Ligen ist. Und sind dann aber plötzlich richtig abgerutscht.
Alter,
und
wir waren immer Sonderstaffel. Ich kenne das
aus Wesseling. Da gibt's ja auch, gab es früher SV Wesseling, jetzt mittlerweile ist Spielervereinigung Wesseling-Urfeld. Und da hat mir mal einer erzählt, der da irgendwie zum Verein gehört, dass es für so Vereine, für so kleine Vereine am Dorf oder die irgendwie einfach nicht viele Mittel haben oder so, gibt es so einen Punkt, wo die nicht mehr aufsteigen dürfen. Weil es dann zu teuer wird.
Ach,
es
wird zu teuer.
Das können die sich einfach nicht mehr leisten. Und deswegen spielen die dann
so ein
extra mittelmäßig.
Ja, ja, ja.
Weil sonst müssten sie so viel Geld generieren, dass sie gar nicht haben, dass sie nicht so einfach kriegen können. Sonst wäre es ein Verlustgeschäft.
Manchmal schade, ne, eigentlich, ne? Weil du da bestimmt Talente dabei hast, wo du sagst, ey, ihr habt das verdient eigentlich hoch.
Ja, es wird wahrscheinlich auch die Liga einfach aufregender machen und so. Was auch immer. Also ich meine, gut, die Frage ist, wie viele wirklich aufsteigen würden.
Ja,
ne? Aber dass es daran dann scheitert, ist ja ganz bitter eigentlich.
Ja.
Naja, aber das war dein Verein, dein großer Fußballverein.
Ja. Es kam aber nie eine Fußballkarriere daraus. Also das war mir irgendwann mal dann auch klar. Das war so, Junge. Ich weiß nicht, ich habe immer den Ball so komisch angenommen. Ja, also wenn der Ball geflogen ist und ich sollte einfach einen Kopfball machen, ja, dann stand gerne auch mein Vater da draußen und hat immer gesagt, was machst du da, Ermias?
Ja, war so ein Soccer-Dad.
Oh, Soccer-Dad, auch wirklich, das war mir auch peinlich, ja. Ermias! Und dann gucke ich den so an und er zeigt mir, signalisiert mir, wie ich den Ball annehmen soll. So, so weißt du. Und ich habe anscheinend immer meine Hand war plötzlich dazwischen, der völliger Bullshit, ja, wenn du den Ball mit dem Kopf annehmen willst, dann nimm mit dem Kopf an oder so. Oder wenn du in den Zweikampf reingehst und immer irgendwelche Verrenkungen gemacht. Wobei, ich kann mich noch einmal erinnern, da habe ich eine Ecke geschossen und aus dieser Ecke wurde direkt ein Tor. Der Ball ist so geschlänzt rein und die haben mich dafür so gefeiert, ich erinnere mich bis heute daran.
Hast du das dann immer versucht zu wiederholen und es ist nie wieder
funktioniert? Nein, es hat nicht funktioniert.
Du hast ja schon erzählt, du bist dann da auf die Schule gegangen in Chorweiler, Gymnasium Weiler, hast du dann Abi gemacht, 2,6 glaube ich, wenn ich mich recht
erinnere. Alter, was weißt du alles, ey?
Was du halt alles erzählst. Ich weiß ja nur, was du erzählst.
Man vergisst ja auch manchmal, was man alles schon so erzählt hat. Ja, 2,6, es ist so für mich so unauffällige Mittelklasse.
Völlig in Ordnung.
Ja.
Also nichts, wohinter man sich verstecken muss oder so.
Meine Schwester ist ja damals aufs Gymnasium gegangen, auf das ich dann auch gegangen bin. Und ich habe entschieden und interessanterweise erst vor ein paar Jahren erfahren, und zu dem Zeitpunkt ist man ja eigentlich schon alt genug, dass man weiß, was man da damals für eine Entscheidung getroffen hat. Ich habe immer gedacht, meine Eltern und die Familie haben gesagt, ey, deine jüngste Schwester geht jetzt aufs Gymnasium, die kennt aber gar keinen, geh doch mit ihr dorthin. Ja. Also spring mal von der 8. dann rüber in die 9. Aufs Gymnasium. Ja. Und dann hat mir mein Vater irgendwann mal gesagt, sag mal, was erzählst du eigentlich für einen Blödsinn? Du hast das entschieden. Ich so, was? Ja, du warst das ganz alleine. Weil was dann danach kam, es war der Wahnsinn. Also ich auf der Gesamtschule habe ich wirklich, wirklich nicht wirklich viel gemacht. Ja. Ich gehörte zu den Stufenbesten. Aber das war halt wirklich, also es war eigentlich gar nicht schwer. Ja. Das war zumindest mein Gefühl. Und dann bin ich auf Gymnasium gegangen. Ich hatte vorher einen Notendurchschnitt von 1, hast du nicht gesehen. Ja. Und bin dann aufs Gymnasium und wenn du so schon begrüßt wirst im Sekretariat, von diesen Noten her, du können sie sich aber auf jeden Fall verabschieden. Und ich sage, vielen lieben Dank.
Super welcome.
Ja. Super welcome. Und auch meine damalige Klassenlehrerin auf der Gesamtschule hat zu mir gesagt, ey, überleg dir das wirklich, Frau Antes Kettler hat das damals schon.
Klassischer Lehrer Doppelname.
Ja, Frau Antes Kettler. Naja. Und Frau Bauer war meine Deutschlehrerin und sie war meine Lehrerin für DFA, Deutsch für Ausländer.
Ah, ja.
Auch ein sensationeller Name. So. Und ich sage, Deutsch für Ausländer. Aber warte mal, ich bin noch hier. Ich war noch zwei, als ich. Ich bin noch fast Deutscher. Deutsch für Ausländer. Ich war aber auch nicht lange in dem Unterricht.
Überraschenderweise.
Und,
Hast wahrscheinlich zu Kölsch gesprochen, deswegen musst
viel
du.
Viel zu Kölsch.
Weil du kein Hochdeutsch konntest.
Die konnten einfach, haben kein Kölsch verstanden.
Was wollen Sie, Frau Bauer?
Was wollen Sie denn, Frau Bauer, Lorenz? Hey, ja, ich nehme das. Ah, wie heißt du?
Öffes. Das ist doch Deutsch.
Das ist doch Deutsch. Oder was willst du mich erzählen, hey?
Was für eine Rolle wollen Sie mich hier deuen? Ich habe deuen ganz lange nicht gewusst, dass das Kölsch ist. Ich dachte immer, es wäre Hochdeutsch.
Echt? Deuen?
Ich habe sogar
tun quasi, oder in welche Rolle wollen sie mich hier reindrängen?
Schubsen.
Ja.
Ich habe in einem Fritten- und Bierlied auf unserem zweiten Album singe ich sogar das Wort deuen, weil ich dachte, es wäre einfach ein hochdeutsches Wort.
Ach, geil. Naja. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an.
Herrlich.
Du stehst hier die ganze Zigarren und hast du auch kein Geld, das ganze Jahr.
Ich finde es halt auch so schlimm, ich bin da jedes Jahr wütend an Karneval immer, wenn ich in der Kneipe stehe oder so. Und die Leute diesen neumodischen Zickerem
dazwischen immer reinhauen.
Ufer machen.
Und ich würde halt die Fresse!
Ja, absolut.
Das singt man nicht.
Ich mache immer so, nein.
Ja. Tick, tick, Zickerem!
Genau, das ist so schlimm.
Scheiß Touris! Bergheimer!
Ey, Moment mal. Also, Wesseling hat der Bergheimer
im Nummernschild. Ja, ja.
Also, bereifte Mörder ist der BM.
Aber ist immer der klassische Klitsch. Clash of Clans. Was ist es hier in Berlin? Berlin und Potsdam
alles,
oder was?
Alles, nee. Alles, was... Alles andere,
ne?
Also so
die Berliner wieder so hochnäsig.
Diese Brandenburger Nummernschilder alle so. Alles, was drei Buchstaben hat.
Ja. Nein, ihr seid nicht Berlin! alte Klappe! Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben?
Deutsche Ausländer und deine Klassenlehrer.
Ja, genau. Und dann bin ich rüber aufs Gymnasium. Krass, hast du das wieder gemerkt, Lisa? Wie ich mit ihm einfach durch verschiedenste Geschichten und Dinger jumpen kann. Ich schwöre dir, da kommt nicht jeder mit, ey. Ja. Aber das ist geil. Und dann war ich auf jeden Fall auf dem Gymnasium und dann war es tatsächlich so, wie schon angedeutet von der Sekretärin, die Noten sind drastisch runtergegangen, ja, und ich habe viel mehr gelernt in meinem Leben als ever before. Ja. Wirklich, mein Bruder kam rein in mein Zimmer und hat nur gesehen, wie viele Zettel auf dem Boden lag, irgendwie, und trotzdem kam da immer nur so Vieren und mal eine gute Drei und so weiter bei raus, und ich dachte immer, boah, krass, ey, ich habe so viel gelernt, eigentlich gefühlt wäre das doch eigentlich jetzt eine Zwei oder so.
Aber halt immer das Falsche.
Ja, immer das Falsche.
Das ist ein Klassiker.
Und dann immer, und dann habe ich in Französisch meinen ersten Test wiederbekommen. Und das Dankeschön an Herrn Euler Ott, mein Französischlehrer. Der hat nämlich unter meinen ersten Test geschrieben, für den Anfang nicht schlecht. Digga, es war eine 5. Es war eine 5. Und später, als ich dann mein Abi-Gag hatten, also als wir den dann performt haben und wir uns bedankt haben etc., habe ich so ganz persönlich nochmal dem Herrn Euler Ott gedankt. Danke für die tollen Worte zu Beginn hier meiner Karriere auf dem Gymnasium. Das werde ich in meinem Leben niemals vergessen.
Kannst ja Glück haben, dass der dich nicht angezeigt hat. Ist doch gerade so ein Lehrer, hat doch so einen Schüler angezeigt.
Warum?
Weil er auf dem Abi-Ball
das Video habe ich gesehen.
So eine Rede über den Direktor gehalten hat, wie scheiße der mit den Schülern umgeht und so, sich einmal so Luft gemacht hat. Und der Direktor hat ihn dann angezeigt.
Wie ist der Fall eigentlich zu Ende gegangen?
Die Staatsanwaltschaft hat es gerade eingestellt. Haben gerade bekannt gegeben, dass sie da keinen.
Ja, Entschuldigung, der Direktor soll sich nicht so anstellen. Also, ja,
natürlich nicht.
Ey, Schüler haben auch Rechte. Und ich meine,
da muss man doch auch 100-mal drüber stehen. Also das ist ja völlig bescheuert.
Vielleicht ist es auch mal so ein Anstoß für den Schuldirektor, mal darüber nachzudenken, wie ein Schüler sich da hinstellen kann und das raushauen kann. Ja, dann lief ja wahrscheinlich was schief, Kollege.
Man sollte ja eigentlich meinen, es wäre auch ein guter Grund so fürs Schulamt oder so, da dem Direktor mal genau auf die Finger zu rücken.
Danke.
Und zu gucken, ob er da nicht mehr anders findet. Aber was ich mal gelesen habe, ist, dass in ganz Deutschland ohne Ende Schulen händeringend Direktoren suchen, weil da keiner Bock drauf hat. Das ist der beschissenste Job, den es gibt.
Echt?
Weil du kommst quasi nicht zum Unterrichten, sondern bist nur administrativ beschäftigt, bist nur mit Plänen, Verwalten und so beschäftigt. Es ist der unattraktivste, ungewollteste Job, den es gibt. Deswegen sind die wahrscheinlich froh über jeden, der sich dazu bereit erklärt, so einen Scheiß zu machen.
Ja, alle Lehrer so, nee, ich werde Lehrer. Schuldirektor,
ja, völlig okay hier.
Stellvertretender kann ich gerne mal sein, aber lass mal lieber jemanden anderen. Eine Schuldirektorin oder ein Schuldirektor, die da Bock drauf haben, bitteschön. Ja, genau. Sie kriegen 5 Euro mehr. Nein, danke. Danke, nein.
Ich hatte eine tolle Französischlehrerin. Hella Grober hieß die.
Sind auch so typische. Ja,
total.
Wieso ist das so? Ja, wieso gibt es diese typischen Lehrernamen?
Aber deswegen haben die auch alle Heller Wahnsinn Grober Unfug genannt. Im Namen hat das auch sehr gut, sehr gut gepasst. Und die war,
eine Steilvorlage.
Ja, total. Und die war aber so geil. Ich habe die geliebt. Ich habe nur 5 bei der kassiert. Und zwar wirklich auch so im Unterricht. So, okay, alles klar, Nils, Bogen überspannt und so 5 und so. Ich habe nur 5, aber ich habe die geliebt. Und die mich. Also es war so ein seltsames, es gibt krass, ja diese Menschen mit denen totale Hassliebe. Also wirklich par excellence. Und die war immer so aufgebrezelt und hatte immer so einen Leder-Mini-Rock an und immer so blond tupierte Locken und so. Krass. Und war so eine richtige Erscheinung irgendwie so. Und ich habe mich immer mit der gefetzt, aber wir haben uns irgendwo immer total geliebt. So.
Aber zieh dir das mal rein, ne? Dass du die echt bis heute magst, ne? Obwohl sie dir immer die 5 reingezogen
hat. Ja, das war irgendwie. Also, ich war halt, glaube ich, auch ein bisschen ätzend. Also das muss man schon. Kann man ja in
warst
der
du
Rückschau
so der Pausenclown?
Ja, wow, super Überraschung.
Das ist so, okay, es ist also schon damals. Hat
das ist das, was uns,
oder?
Ja, aber es ist das, was uns in der Branche, glaube ich, alle verbindet. Wir sind alle der Pausenclown gewesen.
Ey, das ist so brutal.
Ja.
Und wir konnten aber nichts dafür.
Nee, das hat man in sich.
Das hat man sowas von in sich. Ich hatte zum Beispiel auch im Deutschunterricht, bei mir war es die Frau Witko, auch das wieder, ne, so ein typischer Frau Witko, und die war sehr komisch. Und es war an einem Tag so krass heiß, es war so warm, aber wir haben keine Hitze frei bekommen.
Ja.
Und wir waren mittlerweile schon in der Oberstufe und auf dem Weg zum Abitur und so. Und dann habe ich die Klasse aufgeteilt und habe so singen lassen, so, ne, wir wollen Hitze. Hitzefrei. Und dann habe ich mich so hitzefrei. Und dann hat die sich so kaputt gelacht und meinte so, boah, Hermes, du bist so bescheuert. Raus mit euch. Wir haben hitzefrei bekommen.
Ja, 1A.
Also, so viel zu dem Thema. Und es war, aber man musste sich auch schlau anstellen. Also, oder wie hast du das gemacht? So, wenn du weißt, dass du natürlich echt immer der Pausenclown bist, dann musst du mal gucken, dass die Lehrer nicht immer nur dich rauspicken.
Ja, ich hatte natürlich dann, das war genau das Problem, das ich dann irgendwann hatte, weil ich mich nicht so schlau angestellt und irgendwann hat das ganze Kollegium sozusagen mich so am Kieker gehabt, weil die sich natürlich auch untereinander unterhalten, ja, über die Schüler. Es gab dann sogar eine Konferenz wegen mir und zwei anderen.
Du hast eine Konferenz, ja, ja, bekommen, ja, jawohl!
Ich bin dann aber irgendwann einfach dafür ins Klassenbuch getragen, wenn ich auf Toilette gegangen bin. Also, what? Weil die dann einfach so sensibilisiert dir gegenüber sind, dass du kannst da nichts mehr richtig machen. Dann denken die nur, ja, der stört immer, egal was er macht, sozusagen. Und so war das so ein bisschen bei mir. Und dann war ich auch noch bei dieser Konferenz, da waren, die haben uns dann auch vorher nach Hause im blauen Brief, haben sie uns die ganzen Einträge geschickt, um die es geht, den ganzen Klassenbucheinträge,
oh, der blaue
und so.
Brief.
Und ich bin die dann mit meiner Mutter alle durchgegangen,
ja,
weil meine Mutter noch, bist du bescheuert? Die hat mich natürlich komplett gebraten irgendwie so.
Ja, ja.
Und dann bin ich mit ihr das aber alles durchgegangen, dass, ja, aber hier das, das und das, das und das und das passiert, das ist einfach nicht mehr fair. So, ich komme da nicht mehr raus aus diesem, ja, Image, das die Lehrer von mir haben.
Ja.
Und dann war die Klassenkonferenz, ist meine Mutter da hingegangen und dann hat die gesagt, Nils, du wartest hier draus. Dann ist sie alleine reingegangen, hat den allen so dermaßen den Kopf gewaschen, hat gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, wie gehen Sie eigentlich mit meinem Kind um? Klar, der nervt, das ist auch hier und hier belegt, das ist auch okay, aber Sie können den jetzt nicht für jeden Scheiß verurteilen, das, boah, geht nicht.
Geil.
Und hat den allen so richtig eingeschenkt. Und
big
dann
up
war,
to your mama!
Na, absolut. Und dann war auch danach okay, irgendwie so. Also da haben sie dann wieder mehr darauf geachtet, mich gerechter zu behandeln, sozusagen.
Ey, das ist die Schulzeit, ne?
Naja.
Ich habe zum Beispiel einmal, das muss ich auch mal leider einmal noch kurz erzählen, boah, Alter, mit dir kann ich wirklich ohne Scheiß, mit dir kann ich den ganzen Tag quatschen. Und zwar, das war noch auf der Gesamtschule und da bin ich ganz knapp an der Konferenz vorbei. Wir haben auf der Gesamtschule, in Gesamtschulen, auch die in Chorweiler sind relativ groß gebaut immer. Ja. Mit so wirklich riesigen.
Ja, sind ja auch, ich meine, Gesamtschulen, gab ja in Rodenkirchen gab es damals noch eine,
ja,
große,
genau,
wo die ganzen,
genau,
Besselinge immer alle hin sind.
Genau.
Die sind ja so groß, weil die ja quasi alle Schulen
alle
vereint
Schulformen
haben.
Alle Schulformen drin, so, haben, genau. Ja. Und dementsprechend waren die Flure auch sehr, sehr groß. Und dann gab es so Treppen runter, Treppen hoch und so weiter. In einem Flur konntest du von der einen Seite zur anderen Seite, haben wir dann so Wasserballschlachten gemacht, haben so Luftballons genommen, so Wasser,
Wasserbomben.
Wasserbomben halt, ja, einfach gebastelt, so kleine Dinge, so und dann rüber geschmissen, ja, so, pa, 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 der ganze Flur war so fucking nass. Ja. Und irgendwann mal hatten wir aber keine Luftballons mehr, um das machen zu können, bin ich Idiot hingegangen und hab einen Eimer genommen. Hab den mit Wasser voll gemacht,
ja,
und dann sind auch Schüler runtergegangen und ich habe so quasi über der Brüstung gewartet, bis die Schüler wieder kamen und dann kam auch jemand und dann hab ich das Ding da runtergeschüttet, ja, und hab gesehen, ja, es war ein Lehrer und der kam mit Tests wieder zurück, mit benoteten Tests. Boah, ich bin laufen gegangen, aber es hat natürlich überhaupt nichts gebracht, weil jeder hat gesagt, wer es war.
Ja, ja.
Und da, wirklich, mein Vater wurde auch in die Schule zitiert und ich bin so ganz knapp an der Konferenz vorbei. Ich so, ach, ich Idiot. Nimm's einfach mal den Eimer. Aber warum musst du genau dann noch, also nicht nur, dass es ein Lehrer ist, sondern auch so mit benoteten Tests wieder zurückgekommen.
Wie so zwei Typen mit so einer Glasplatte, die bei so einem Actionfilm, hey, ja, bei so einer Verfolgungsjagd über so die Straße gehen.
Du Idiot.
So in dem Moment der Typ mit den Tests.
Du,
oh,
Idiot.
Ich habe sie mit wasserlöslicher Tinte gerade bewertet. Hoffentlich kommt jetzt kein Wasser runter.
Kennst du diese Memes so bei Insta, wo dann so die ganzen Köpfe, weißt du mal, dieses schön mit der Hand an, ja, genau, an die Stirn so. Du Idiot. Ach, geil.
Ja, aber ich meine, Gott sei Dank, ich glaube, bei den zwei anderen oder bei einem von den zwei anderen, da war, ist dann die Klassenkonferenz, wie es ja eigentlich meistens gemündet ist, dann auch darin geendet, dass der für eine Woche oder so suspendiert wurde. Das war ja quasi die Höchststrafe. Die
der man, Schüler dann.
Genau, also, dass man die Woche, ja, nicht zum Unterricht durfte.
Boah, was für eine,
ja,
was für eine harte
Strafe. Natürlich die meisten gedacht, aber dann
wurde immer gesagt,
ja, aber du bleiben. Hast dann einen Eintrag in deiner Schülerakte, der bleibt dein Leben lang.
Mm, so. Genau.
Damit wurde uns dann früher mal Angst
Wenn ich gemacht. Dann irgendwo arbeiten gehe, Entschuldigung, ich hätte ganz, ja, gerne aus der 10. Klasse nochmal deinen Schuleintrag gesehen.
Wo waren Sie eigentlich in der 10. Klasse in der Woche vom
Völlig bis? Bescheuert, ne? Ja. Völlig bescheuert. Also, ja, aber diese Dinge haben uns geformt.
Du bist ja dann auch, du hast es ja dann auch zu einem guten Abschluss gebracht und bist irgendwie bis aus der Schule raus und hast, ja, dann studiert, interessanterweise, BWL.
Ja.
Weil du hast
nicht mal wusstest, was ich machen soll.
Du hast auch irgendwo mal gelesen, du wolltest es auch so ein bisschen machen, deinem Vater zuliebe, weil,
ja,
der wollte, dass du was Ordentliches machst. Der war, ja, ein Versicherungsvertreter. Coolerweise, das finde ich so krass an dem, dass er in Eritrea Versicherungsvertreter, ja, war, dann geflüchtet ist, Deutsch gelernt hat und dann hier wieder Versicherungsvertreter war.
Ey, das, und das ging halt innerhalb von einem Jahr.
Mega krass.
Ach, warte mal, warte mal, warte mal. warte mal, da gibt's doch noch
einen zweiten. Willst du mir jetzt eine Versicherung verkaufen?
Ne? Ja, ich will dir eine Versicherung
kaufen. Hast du eine Glas runterwerfen. Ups, hast du Hauspflicht?
Ja. Ich will diese schöne Atmosphäre, die gute Stimmung gar nicht runterziehen, aber genau dazu, es gibt noch einen Teil 2 zu dem Text.
Achso, okay. Ja, alles klar.
Goodbye, Blue Sky, wir machten uns auf, aus Menschen mit Wurzeln wurden Heimatlose auf der Flucht. Es ist so krass, dass diese Story sich immer und immer wiederholen muss. Wir kamen in der Domstadt an, meine Eltern sprachen kein bisschen die Sprache. Was Konsonanten, kein Satzbau, mit 28, 38 Schulbank gedrückt. Aber ich schwör dir, seh doch mal, wie es geht. Ein Jahr später, mein Dad hat's geschafft. Ein Job im Büro, ein frischer Wind weht. Und meine Mom machte sich die Knochen kaputt als Putzfrau in Schulen. Aber es ist so krass in die Hände gespuckt. Denn die Bilder aus der Zeit ohne Scheiß. Ich seh nur eins, Stolz. Aus Last im Gepäck wurde ein Wischchen weg, den Dreck. Und Onkel Yasu war Weihnachten oft da, brachte viele Geschenke mit, Schweden goes Co-Show, wenn er da war, wussten wir, jetzt gibt's Zasta, Cash am Kiosk, mach mal Platz da, für Paninis kleben, Money ausgeben, wohnten in der Gegend, die andere als Ghetto definieren, Accord at Childhood, meine Kindheit, meine Jugend, nicht alles war gut, die Nachbarn von unten so laut, da gab es Prügel jeden Tag, schaute nachts raus, aus dem Fenster im Zimmer und sah die Kinder fliehen, das war hart, aber all das, genau das formte mich, wir gaben nie auf und dann zogen wir aus der Mietswohnung raus. Ein Jahr harte Arbeit auf dem Bau und dann rein ins Eigenheim. Wow.
Na, Hammer. Sehr, ich frage mich, ob ich es auffassen muss, was ich noch erzähle, damit dann auch gleich auch noch die dritte Strophe kommt.
Ja, nee, da gibt es eigentlich keine Befehle. Okay, ich kann es dir jetzt sagen, ja.
Aber ja, genau so, also so habe ich es auch das gelesen ist, und das, ja. ist, das ist absolut bewundernswert, das so straight durchzuziehen. Krass. Finde ich echt Hammer.
Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist für einen Teil der Integration. Und ich sage deswegen einen Teil der Integration, weil selbst mein Vater das damals schon gesagt hat, das habe ich aber damals nie so richtig verstanden, dass Integration ja von beiden Seiten gehen muss. Dass Menschen, die jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt 30 Jahre in Deutschland leben, oder nimm egal welches Land, dort schon so lange leben, aber die Sprache in dem Land, in dem sie leben, nicht beherrschen, finde ich, ist eine Katastrophe. Das gilt halt nicht. Also du musst Briefe lesen können, du musst dich ja auch in bestimmten Dingen irgendwie auch verteidigen können, selbst dich mit Menschen zu unterhalten, die eben aus diesem Land sind und so weiter. Wie willst du dich austauschen? Ja. Und deswegen fand ich das so bewundernswert, dass mein Vater gesagt hat, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal die Sprache lernen. Auch wenn sie damals gesagt haben, wir werden gar nicht so lange hier in Deutschland bleiben, irgendwann ist der Krieg ja vorbei. Ja. Und dann können wir ja wieder zurück, aber solange müssen wir ja irgendwas machen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall die Sprache zu lernen. Ja, all das andere, was dann daraus passiert ist, war ja wirklich wie mit Anerkennung. Da ist jemand, der definitiv anders aussieht, aber wirklich zeigt, dass er voll Bock hat, Kultur und die Menschen auch kennenzulernen und also ein so offener Mensch ist und sowohl meine Mutter als auch mein Vater es einfach auch gelebt haben, zu sagen, hey, wir haben ja auch gar keine andere Wahl. Die Alternative wäre, dass man sich verschließt und dann kommt es zu einer Parallelgesellschaft und das finde ich, darf es einfach nicht geben. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, auch wenn wir jetzt viele Kämpfe austragen müssen, um unsere Werte wieder neu zu justieren, denn ich glaube, so über viele, viele Jahre hinweg haben wir, vielleicht auch dank Social Media, man weiß es nicht, unsere Werte so ein bisschen verloren und die wieder zurückzuholen, ist etwas Spannendes, Wichtiges und dazu gehört es eben auch, wirklich wieder aufeinander zuzugehen und dieses Gefühl habe ich, dass wirklich Menschen wieder neu lernen, aufeinander zuzugehen. Und das darf einfach nicht aufhören. Vieles war einfach über viele Jahre selbstverständlich. Ja. Und es ist aber nicht selbstverständlich.
Aber das, ich,
wie
das,
uns diese Corona-Bitch zeigt.
Das stimmt. Aber ich finde, gerade was das betrifft, bist du ja wirklich einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die ein so dermaßen leuchtendes Vorbild dafür sind, offen auf Leute und Situationen zuzugehen, den Moment zu embracen sozusagen und sich irgendwie nicht aufzuhalten mit Ressentiments oder mit Gedanken, wie es sein könnte, sondern das so anzunehmen und zu feiern, den Moment so zu feiern, wie der irgendwie passiert.
Und ich glaube auch, dass das verdammt wichtig ist, denn wir hatten auch eine Phase gehabt, auch ich war auf einer Black Lives Matter Demonstration in Köln, weil ich mir gedacht habe, ich muss dahin, ich glaube, das ist eine Verantwortung, die ich mittrage. Ja. Das Erstaunliche war wirklich, dass natürlich waren viele Schwarze da, aber es waren auch sehr viele anders aussehende Menschen verschiedenster Couleur da. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, und das habe ich so krass gefeiert, es waren so viele junge Menschen da.
Na, absolut. War hier
auch. Wow, ich war so baff. Und dann habe ich aber auch viele Fotos gesehen, wo ich wirklich dagegen bin. Wenn man für seine Rechte auf die Straße geht und man für die einsteht und man sagt, Leute, wir müssen jetzt auch gehört werden. Es geht ja gar nicht darum, dass man euch nicht hört, aber jetzt müssen wir auch mal gehört werden. Ist für mich aber auch schon wieder eine Verzwickung der Situation. Deswegen habe ich diesen Hashtag eigentlich nicht benutzen wollen, ja. Weil du kannst argumentieren, wie du willst, und jeder muss es ja für sich selber entscheiden. Und so wie du gerade schon gesagt hast, ich gehöre eher zu den Menschen, die in einen Raum reinkommen wollen und die Situation einfach so nehmen, wie sie ist, und durch die Art und Weise, wie man miteinander redet und so weiter, vieles so auflöst. Ja. Es passiert erst gar nicht, weil diese Gedanken erst gar nicht kommen. Kommst du in einen Raum rein und du bist eher so schon so leicht in der Verteidigungshaltung, so, aber warum hast du das jetzt so gesagt? Ja. Also, wo du denkst so, boah, Alter, ganz ehrlich, das ist anstrengend. Ja. Das ist anstrengend für jeden in dem Raum, weil man dann nämlich nicht mehr weiß, wie soll man euch denn jetzt nennen? Ja. Was meinst du denn jetzt mit euch? Ah, leck mich doch am Arsch. Also wenn du da jetzt schon anfängst, so krass, dass man natürlich darauf achten muss, Menschen mit Respekt zu behandeln. Aber ich finde, wenn man diesen Ansatz hat, dann sollte, und wenn das nicht der Fall ist, aber dann sollte der Rest selbstverständlich sein, was dann daraus passiert. Wenn du jedem Menschen mit Respekt gegenüber auftrittst, dann ist der Rest kommt von alleine. Sollte er nicht kommen, muss man dafür einstehen. Da wirklich keine Frage. Ja. Ich hatte ja damals bei ZDF Neo auch dieses TV-Experiment der Rassist in uns.
Genau.
Und das hat mir auch die Augen geöffnet, ja, weil auch ich plötzlich festgestellt habe, es gibt ja schon so ein paar Dinge, die ich für selbstverständlich genommen habe. Ja. So wie es damals das Negereis gab, und ich habe es ja auch gekauft, aber als kleiner Junge habe ich das halt nicht gecheckt. Ja. So gab es dann eben mein Schnitzel, was ich als Mitte mit Zigeunersoße, ja, Zigeunerschnitzel, wo du denkst, boah, scheiße, okay, stimmt, Digga, also es sollte das vielleicht auch nicht sagen, ne? Ja. Weil im Rahmen dieses Experiments auch dieses Wort gefallen ist und ich dann auch gesagt habe, okay, es tut mir leid, dass ich es immer so genannt habe. Ja. Das war eigentlich nie mal, das wollte ich ja nicht. Ja, aber, ja genau, dieses Ja, aber, lass es weg. Durch eine Globalisierung, die viele Menschen vielleicht auf der Welt gar nicht wollten, ist es aber unvermeidlich, dass ja Traditionen, Kulturen ja auch immer enger zusammenkommen. Ja. Und dann man plötzlich einfach feststellt, so, oh, was ich da vorher immer für selbstverständlich genommen habe, ist ja gar nicht so selbstverständlich. Hey, sorry, wie kriegen wir es hin? Und das mit einer großartigen Portion Humor und Leichtigkeit, und der Rest kommt von alleine.
Ja, ich find's eine faszinierende Zeit. Ich lerne extrem viel gerade, also auch was eigene Sprache betrifft oder eigene Sicht der Dinge. Ich merke auch, dass einem das manchmal nicht leicht fällt, also es gibt jetzt Sachen, Soße, die jetzt Soße ungarischer Art heißt, da macht es mir nichts aus, die ist mir eh scheißegal, und das N-Wort habe ich auch seit Jahren nicht mehr benutzt und so, also das ist gar nicht in meinem Sprachgebrauch, wo andere Leute sagen, ja, aber der N-Wort-Kuss und so, der hieß schon immer so, und ich sage, Digga, du kannst auch Schokokuss sagen, du brichst dir keinen dabei ab, gerecht zu sprechen oder so zu sprechen, dass es niemand verletzt. So. So, ne?
Du brauchst ja nur einmal den Anlauf oder zweiten Anlauf und dann hast du es ja drin.
Genau, ja, genau. Aber wir machen wir noch mal ein bisschen weiter.
Ja.
Du hast dann studiert und dann, und jetzt kommt wirklich der große Heartbreaker in deiner Lebensgeschichte. wo ich wirklich sagen muss, Amos, du hast vieles richtig gemacht im Leben. aber was war denn da bitte schön los? Du hast nämlich dann, was wohl auch so ein bisschen so, also es war anscheinend erst so ein bisschen hobbymäßig und dann hast du es beruflich gemacht, weil du sozusagen schon wusstest, dass so moderieren so ein bisschen dein Ding ist. Ja. Und du hast dann bei den 99ers, ich glaube damals war das Rhein Energy, die Basketballmannschaft von Köln, hast bei denen moderiert. Die sind aber irgendwann insolvent gegangen und mussten quasi ihren Verein schließen, konnten nicht mehr Profiliga spielen. Und dann, du bist in Chorweiler aufgewachsen, ich will es dir nochmal sagen, Nippes und Chorweiler, sagst von dir selbst, ja, ich bin doch eigentlich eine kölsche Jung. Und hast dann, freiwillig wohlgemerkt, dich hat niemand dazu gezwungen.
Nein, mich hat niemand dazu
ein
gezwungen.
Ein Engagement angenommen als Moderator beim Basketball von einer Mannschaft namens, und da muss man jetzt auch mal sagen, okay, aber kommen wir gleich zu, von einer Mannschaft namens Düsseldorf Baskets.
Ja.
Du moderierst in Düsseldorf Basketball. Man muss auch sagen, es ist jetzt wenig verwunderlich, dass eine Mannschaft aus Düsseldorf sich einfach Düsseldorf Baskets nennt.
Ja, ja, wirklich. Also, ganz, ganz einfach.
Wir haben erst gedacht, Düsseldorf Balls und die Balls nicht so gut. Okay, Baskets.
Okay, wir nehmen Düsseldorf Baskets. Geil. Ja. Das nehmen wir.
Aber was, aber, Agnes, also bitte.
Was ist denn war da? Denn da los? Genau. Ich habe auch direkt ein Interview geführt mit einer Zeitung so. Du als Kölner kommst in die verbotene Stadt aus eurer Sicht. Wie kann das funktionieren? Und ich so, ja, also eigentlich den Rest, den ich da gesagt habe, war ja eigentlich völliger Firlefanz. So, ne? Aber ich gebe es zu. Es war tatsächlich so, dass ich halt Basketball zu dem Zeitpunkt und auch immer noch sehr, sehr liebe.
Ja.
Aber es gab die Kölner halt einfach nicht mehr. Und ich habe ja auch den All-Star Day moderiert. Und der ist aber nur einmal im Jahr.
Ja.
Und dann gab es ein Mädel, die bei den Düsseldorfern gearbeitet hat, die vorher in Köln bei der also bei der gesamten Basketball-Bundesliga gearbeitet hat und die ist dann zu den Düsseldorfern
Die kam auch nicht aus Köln.
Doch, die war nämlich auch aus Köln. Ach, die ist auch aus Köln. Nee, warte mal, stopp. Ich glaube, sie war aus Leverkusen.
Ja, okay, ja gut.
Ist so genau dazwischen ne? So. Ich glaube aus Leverkusen. Ja. Und sie meinte, genau, Svenja Rickert. Und Svenja Rickert meinte zu mir, sorry Svenja, meinte so zu mir, Mensch, Amis, du hast ja jetzt gerade keinen Job, ne? Hast du nicht Bock mal da zu uns nach Düsseldorf? Ich so, warte mal, du arbeitest doch in Düsseldorf gerade. Und sie so, ja, aber die hätten Bock auf dich. Und ich so, okay, lass mal reden.
Ja.
Und dann habe ich da moderiert und das war eine interessante Erfahrung. Es war, ey, also wirklich mit allem Respekt und es war, wie die haben mich da wirklich mit offenen Armen empfangen und es war wirklich für jeden sehr, sehr lustig. Ach, übrigens, unser Moderator ist Kölner, weißt du, das war halt einfach schon der Running Gag. Und dann habe ich auch gemerkt, oh, der Grund übrigens, warum ich dann da aufgehört habe, war, und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass man nicht alles für selbstverständlich nehmen darf, denn ich hatte plötzlich Knötchen auf meinen Stimmbändern.
Ach. Ätzend.
Ätzend. Ja. Und das kam natürlich durch das Basketball-Moderieren, ne? Weil ich extrem Gas gegeben und hier ist die Nummer 5. Macht mal ein bisschen Lärm für. Weißt du, das ist ja immer, die Stimmbänder knallen die ganze Zeit aneinander. Und ich hatte auch immer danach voll die tiefe Stimme, ne? Aber mir war das scheißegal, bis dann mein Körper gesagt hat, so, das geht aber so nicht.
Ja.
Und ich musste, während man, so wie wir jetzt gerade reden, musste ich Sätze immer wieder neu anfangen, weil mir die Stimme immer so weggerutscht ist. Und dann habe ich in Düsseldorf aufgehört, deswegen. Also das war dann eigentlich der wahre Grund, nur wollte ich das damals nicht sagen.
Da war wahrscheinlich auch die Luft da und so.
Ja,
und
die
hat die jetzt, glaube ich, sehr knötchenbedingend.
Ja, sehr, ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, der Amis ist raus. Und dann habe ich mich da operieren lassen und das Miese ist, selbst wenn das eigentlich ein kleiner Eingriff ist, du darfst dann danach eine Woche lang nicht sprechen. Und das ist
fällt dir natürlich sehr leicht.
Hey, als Host, verstehst du, was ich meine? Und egal, so mit Freunden, wenn die mich auch wütend gemacht haben, dann so, Moment! Und dann immer so geschrieben. Also ich habe natürlich nicht Moment gesagt, sondern ich habe es geschrieben. Da waren die schon beim Satz 7, 8, 9, 10 und ich immer nur so, warte doch jetzt mal, jetzt warte, guck doch erst mal das hier. Anstatt es einfach in mein Handy einzutippen, aber ich glaube, die Handys waren damals noch nicht so weit.
Gab es
so.
Schon T9? Hättest du
das ist damals noch so ein Nokia-Knochen.
Dein Boot ist voller Aale.
und so, ich sehe Snake. Was willst du mir jetzt damit sagen?
Nee, aber man muss ja auch mal sagen, das ist ja dieser Kampf von Köln-Düsseldorf ist ja auch ein großer Spaß, den man so kultivieren muss. Aber
vor allem im Karneval durchaus gerne gefeiert wird.
Absolut.
Ne?
Naja.
Über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt.
Absolut, absolut richtig. Am Arsch der Welt ist Düsseldorf.
Ja.
Und dann hast du über diese Basketball-Moderation und so ist so ein bisschen dieses Moderationsding größer geworden.
Ja,
und,
ist echt entstanden dadurch
hast irgendwie
eigentlich.
Mehr Sachen gemacht. Hast dann auch angefangen, so erste Fernsehsachen zu machen. Ich habe jetzt hier als erste Fernsehsendung abgefahren, Wissen auf Rädern.
Ja, es gab davor tatsächlich noch so ein paar
kleine Dinge. Also du hast NBC noch gemacht, ne?
Genau, NBC. Ich war bei, also nicht bei Giga, sondern das hieß bei uns Mambu TV, war aber eigentlich genau dasselbe wie bei Giga. Ah. Und danach war ich auch noch bei iMusic One, das war so ein Musik-TV-Sender, wo ein Kumpel von mir, mit dem bin ich bis heute noch befreundet, der Tommy, der Musikchef war, Entschuldigung, ich habe gerade ein Bäuerchen gemacht. Bäuer. Und dann, Tommy damals so eine Sendung aufgebaut hat. Damals bei Viva gab es ja bei euch Club Rotation.
Ja,
ich hab Daisy D. Ja, Daisy D. Ich habe übrigens auf dem Wiki hin, habe ich mich nochmal so ein bisschen versucht, schnell mal schlau zu machen über dich. Und dann habe ich bei Wikipedia so einen geilen Satz von dir gelesen, über dich gelesen. Du warst der Jürgen Klinsmann des Musiksenders Viva.
Wieso war ich denn der Jürgen Klinsmann?
Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Der Jürgen Klinsmann des Musiksenders Viva.
Okay. Wow.
Eine Art Jürgen Klinsmann. Ich so, okay, alles klar. Ja. Aber du warst since day one da, ne? Du warst
Heike Mohler und ich waren die Ersten.
Ja, krass, Mann. Ja. Story been made.
Du, mit 17 war das, gibt's nichts Geileres, als beim Fernsehen zu landen.
Ich wollte damals übrigens auch zu Viva. Ich war beim Casting.
Naja.
Ich wurde
so, vorm Start oder was? Also beim ersten
nein,
Casting?
Nein, nicht beim ersten Casting. Irgendwann mal gab es dann,
immer Castings.
Dann habe ich meine Bewerbung quasi abgeschickt, wie man das da so damals gemacht hat. Und dann wurde ich auch eingeladen zum Recall. Und danach war Schluss.
Und das ist immer so, man muss das immer so dazu sagen heutzutage, weil das finde ich ja immer so das Interessanteste daran. Also ich habe ja auch schon 12 Jahre mal erzählt, die Story, aber was ich so interessant finde, ist, was sich viele heute nicht vorstellen können, ist, dass wenn du damals zu einem Casting gegangen bist, das war etwas so Abstraktes, weil es gab ja keine Castingshows, also Castings waren etwas absolut nicht Öffentliches.
Genau.
Keiner wusste, wie Castings ablaufen, wie das abgeht, was man da machen muss und so. Der Begriff war auch, kannten die meisten Leute gar nicht. Die wussten gar nicht, was ein Casting ist und so. Deswegen war das so aufregend, so einmal zu einem Fernsehcasting. Also für mich war das damals so aufregend.
Mega, man wusste auch nicht. Und ich habe ja auch, ich habe jetzt schon übrigens wieder den Faden verloren, ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte, aber ich wollte jetzt im Rahmen dieses Talks habe ich immer damals den Fehler gemacht. Ich habe nämlich überlegt, was suchen die? Und wenn du das machst, verlässt du ja automatisch dich. Ja. Und dann gab es so einen Klick, wo ich gesagt habe, ey, entweder es funktioniert so oder gar nicht. Weil du brauchst dich ja nicht zu verstellen. Du bist doch so, wie du bist. Kommst du in deinem Freundeskreis doch gut an. Also guck, dass du bei dir bleibst. Und das hat dann irgendwann mal funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich wieder da, Tommy, da war ich bei iMusic One und habe quasi das Pendant zu Daisy D's Club Rotation haben wir mit Street Soul gemacht, mit Black Music und sind durch die Clubs der Nation gefahren. Und da habe ich auch nochmal mein Handwerk gelernt mit sei du selbst. Selbst wenn die Kamera an ist, verstell dich nicht. Und ich bin da rumgehüpft, rumgesprungen, Interviews auf der Tanzfläche. Ich habe geschrien wie ein Bescheuerter. Aber das war geil, das war so eine Art Befreiung und endlich war ich da und und dann brauchte ich allerdings auch ein Management. Hatte ich das Gefühl damals, dass ich einfach jemanden brauche an meiner Seite, der die Szene kennt, der weiß, wo man wie hingehen kann, wo eben das Casting nicht im Netz steht oder so, ne? Geschweige denn, ob es überhaupt damals, ich weiß gar nicht, ob es das Netz schon so in der Form gab und Google. Und dann bin ich in Köln, habe ich dann das Management gefunden, dann war ich dann bei Kick und mit Hilfe von Kick habe ich dann meinen ersten Job bei ZDF Neo gehabt, abgefahren, Wissen auf Rädern mit Jan Köppen. Und das war so schön, ey.
Ja, Jan auch ein super Kollege.
Oh.
Wahnsinnig.
Jani! Jan Köppen, wir grüßen dich an dieser Stelle.
Ja, absolut, absolut. Also, hast du wieder was Knötchen denn? Oder was?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Eigentlich darf man Kaffee oder?
Ja. Ich habe gelernt übrigens, man sollte nicht räuspern. Räuspern ist wie eine halbe Stunde.
Ja, habe ich auch mal gehört, aber wie soll man denn nicht räuspern, wenn man irgendwie merkt, dass der halbe merkt der halbe Hals voll Schleim, aber nicht räuspern.
Nicht räuspern. Okay, also. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Jan. Motherfucker. Nein, es ist.
Ich biege da nochmal kurz ab, weil wir, wie gesagt, wir schaffen heute sowieso nicht alles.
Aber ich komme wieder.
Deswegen kommst du unbedingt wieder.
Ich komme sehr, sehr gerne wieder.
Aber du hast früher immer, also die Nummer 1 Sendung, die du nie verpassen durftest, war Yo MTV Raps.
Boah.
Ey, wie geil war die Sendung? Ich vermisse die so sehr. Boah. Und es gibt ja auch nicht, wieso bringt nicht einer mal so eine DVD mit allen Folgen raus oder so?
Ey, das könnte ich übrigens machen, wenn ich alle meine VHS-Kassetten, die ich zu Hause habe, überspielen lassen würde bei meiner Mama unten im Keller. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich echt einige Folgen zusammenbekommen. Also es war wirklich so, ich habe
Kann man doch so, muss man zu Saturn oder irgendwo, da kann man doch einfach so VHS-Kassetten abgeben, die werden dann so digitalisiert.
Ja, auf dem, ja, das wäre, das ist eigentlich, das ist eine gute Idee. Ich glaube, man muss das ganz, ganz dringend machen, weil so VHS wird ja auch irgendwann mal
wird
alt.
Nicht besser.
Ne?
Naja.
Scheiße, ey.
Aber ich meine, diese Sendung war so, vor kurzem war übrigens, hat, ich glaube, es war Dre, der hat so einen Spendenaufruf gestartet.
Für?
Amerika, Healthcare, wir wissen alle, wie scheiße es da,
ja, mega,
mit Krankenversicherung ist.
Natürlich.
Der hat dann eine schwere Diabetes entwickelt und musste irgendwie einen Arm amputiert kriegen oder so.
Nein.
Hatte keine Kohle dafür. Naja.
Willst du mich verarschen?
Naja, total krass. Dre.
Dre von, aber wir reden von Dr. Dre und Ed Lover, den beiden, genau, Hosts, genau, von YoMTV, genau, Raps.
Nicht der Chronic Dre,
ja,
aber der Moderator von YoMTV Raps. Boah, absolute Legende im US-Rap.
Nicht dein Ernst,
krass,
ey.
Ne? Naja.
Ey, die beiden waren Helden, ey. Total. Das war so, die immer in ihren coolsten Outfits. Damals gab es ja von Naughty by Nature dieses You Down with OPP.
Ja.
Und dann gab es You Down with MTV.
Ja, stimmt.
Und
ja, stimmt.
Alle großen Stars waren in diesem Video.
Ja,
und Ed Lover und Dr. Dre haben diesen Song gerappt. Und
ja,
ich als Teenie, ich wusste, ich werde mir diese Klamotten niemals leisten können. Diese Baseball-Oberteile, weißt du noch, mit Socks und diese gestreiften,
ja, und dann gab's ja diese
passenden Kappen dann auch dazu.
Dann gab es diese, ich glaube, Kani war total groß,
ja,
die Marke.
Ja.
Dann gab es diese irgendwas mit einer
Starter.
Zwei.
Starter,
ja, war Starter, auch eine, klar. Genau. Dann gab es irgendwas mit so einer 2, bla bla bla, to bla 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 oder so. Das waren immer so lange, fast gewänderartige, sehr bunt. Oh. Viel Baggy. Und dann, was ja auch mega
Cross-Colors in war. Cross-Colors gab es,
genau,
auch.
Genau, Cross-Colors, das meine ich, glaube ich, sogar.
Ja, Cross-Colors.
Und dann gab es ja noch die Mützen, die immer oben zugeknotet waren.
Ja!
Die waren so mega angesagt.
Das war ein Phänomen!
Ja.
Die Dinger sind eigentlich total hässlich, das sah aus wie eine Schlafmütze.
Ich bin damals am Strand damit rumgelaufen.
Aber
ich
das
hatte
war
die immer
mega!
An.
Das war total geil. You know what, MTV? Yeah, you know me. You know what, MTV? Who's on air with MTV? Everybody! Wow. Das war wirklich, und diese Zeit hat mich geprägt, denn wirklich jeden Tag nach der Schule, nach Hause, Ranzen in die Ecke, MTV angemacht, und damals gab es ja eben nur MTV,
ja,
und auch dann eben nur das englische und das amerikanische MTV. Da, ja, gab es noch kein MTV Deutschland und Viva war auch,
ja,
noch nicht
auch
da.
Nicht.
Und das war für mich einfach wie so eine andere Welt. Und da fing auch schon an, dass ich tatsächlich Interviews von Ed Lover und Dr. Dre, die sie dann mit Method Man, Redman und wie, ja, sie alle hießen, geführt haben, habe ich nachgemacht. Ich habe den Interviewer gespielt und den Künstler.
Ja.
Und dann auch so habe ich auch gelernt, diesen amerikanischen Akzent zu adaptieren,
ja,
was mir übrigens später auch geholfen hat für meine Raps auf Englisch plus für meine Moderation, die ich dann auch für internationale Sachen gemacht habe.
Und plus, da biege ich jetzt auch nochmal schnell ab,
ja,
plus der legendären Nacht mit Michael Jordan.
Boah! die war wirklich legendary. Also wirklich, egal wem ich diese Story erzähle, so So you talking about MJ? Yeah, I talk about MJ. The whole night? Yeah, it was the whole night.
Alcohol.
He drank Weizenbier? Yeah, the whole night with me. Uh-huh. Es war phänomenal. Ich kann mich noch erinnern, als damals der Sportartikelhersteller mich angerufen hat und gesagt hat, ey, pass auf, MJ kommt nach Deutschland, nach Europa. Und er wird in Hamburg und Berlin Station machen. An dem einen Tag in Hamburg und an dem anderen Tag in Berlin.
Ja.
Hättest du Bock? Ich so, ey, pass auf, guck mal, ihr müsst nicht weitersprechen. Den Scheiß mache ich für euch sogar auch umsonst. Ja. Weil MJ-Treffen ist halt einfach legendary.
Ja.
Okay, es gab Kohle dafür. Es gab auch viele Klamotten. Aber ich bin ja sowieso so ein völliger Fetischist, was diese Marke angeht. Und dann waren wir in Hamburg. Da war
wahrscheinlich Trigema, ne?
Ja, genau, Trigema. Ich finde diesen Besitzer von Trigema übrigens,
ja, der
sensationell.
Der trinkt jeden Mittag
Eierlikör.
Nee, der hat immer so macht Mittagessen in seiner Villa, die ist ja gegenüber von seinem Werk, ist ja seine Villa, in der er lebt. Und da geht er immer zum Mittagessen rüber. Sein Butler, der hat einen Butler, der serviert ihm das Mittagessen. Und der trinkt immer zum Mittagessen einen goldenen Becher Milch. Der hat so einen goldenen Becher, der wird dann mit Milch verdient, den trinkt er zu jedem Mittagessen.
Ist nicht dein Ernst, ne?
Das fand ich so geil.
Hast du den auch schon mal im Interview gehabt, ey?
Nee, ich hab ein paar Interviews mit dem gesehen. Und
ja,
so eine Doku über den. Und da hat er erzählt, er trinkt zu jedem Mittagessen immer diesen goldenen Becher Milch.
Aber dieser Typ ist sensationell.
Ja, auch gut.
Jedenfalls waren wir dann da in Hamburg und dann stehe ich da auf der Bühne und ich war so nervös. Ich war so nervös. Und es war ja alles auf Englisch. Damit war ich fein. Es war alles okay. Und dann habe ich ihn introduced und ich habe mir extra eine Introduction, das mache ich immer ganz gerne, ich habe halt meine Modkarten und ich gucke ein bisschen drauf und rede und der Rest wird Freestyle gemacht. So. Aber bei der Introduction habe ich mir gesagt, Alter, und wenn du sie komplett abliest, ist mir scheißegal, weil du haust dir die ganzen Stats von ihm raus und wie oft der Meister wurde, welche Rekorde er gebrochen hat und ich liebe es ja, diese amerikanischen Kommentatoren aus dem Off, wenn die dann so Sachen aufzählen und sagen, can you dig it? Na, he was a WWE-Rebel, weißt du, so und so habe ich es dann rausgehauen und dann stand der Sven Voth, der Besitzer von Snipes oder der Snipes groß gemacht hat, stand halt rechts neben mir und er meinte so, nachdem ich gesagt habe, and please welcome, ladies and gentlemen, Michael Jordan! Und alle so, und dann so, wo ist der, ne? Und dann steht rechts neben mir Sven, der tippt mich an und sagt, guck mal nach links, er steht schon da. Ich war so vertieft in dieser Anmoderation, dass ich nicht gecheckt habe, dass er schon reingekommen ist. Und dann steht er da so, yeah, it's really great to be here in Europe, especially in Germany. How you doing? Und alle wieder. Das hat schon gereicht. Und da war schon das Eis gebrochen und dann waren wir am nächsten Tag hier in Berlin und an so einer Schule, die sie umgebaut haben, wie an so einem amerikanischen College. So kam mir das wirklich vor. Und die Lichter waren aus, die Flut, also hier, weißt du, die Spots gingen an und ich habe zu denen gesagt, ey, pass auf, lasst uns für ihn den Abend hier unvergesslich machen. Wir holen ihn raus mit We Want MJ, okay? Ja. Also lasst mich jetzt erstmal introducen. Die Musik wurde, der DJ hat die Musik immer lauter gemacht und dann habe ich gesagt, und jetzt seid ihr dran. Und alle so, We Want MJ, We. Und dann, und dann kommt er raus und dieser Riese und alles dunkel und nur Spots hinter ihm an und es war für mich wirklich legendär. Es war für mich einfach ein Moment, den ich in meinem Leben niemals vergessen werde. Ja. Und ab dem Zeitpunkt waren wir 2 Stunden bei diesem Event und danach kamen auch viele zu mir und meinten, Alter, du hast das Ding echt richtig krass gerockt und es war super und ich so, vielen lieben Dank. Ja. Und dann war abends noch eine Party hinterm Adlon da, dieser wie Club Alex, Felix oder irgendwie so hieß der.
Ja, stimmt.
Treppe runter.
Oh, wow, ein ganz bitterer Club.
Ja. Abschleppclub.
Adlon-Club halt. Ja.
Alles so dekadent. Oder? Aber jedenfalls hatten wir da so eine Ecke gemietet und so und da bin ich halt rein und habe halt zu den Leuten gesagt, ey, kommt MJ heute Abend? Ja. Und dann sehe ich nur, wie so ein der ist ja nur 2 Meter eigentlich, ne? Der ist so groß, ist der ja gar nicht, ne? Ja. Für mich sehr groß. Steht auf, kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, hey man, that was the best show I've ever seen in Europe.
Ja. Und die Mitte, das reicht ja eigentlich schon.
Das reicht eigentlich schon. Ja. Und dann, Gott sei Dank hatte ich Zeugen von diesem Sportartikelhersteller, die um mich herum standen und sagten, Digga, das war ein Ritterschlag. Ja. Und ich so, ich gehe mal kurz sterben. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, wollen wir was trinken? Und er so, yeah, drink Weizenbier, man, I like this Weizenbier. Und ich hasse eigentlich Weizenbier. Ja.
Wer nicht?
Ja, I like that too, man. Let's drink Weizenbier. Das war der größte Fehler. Ich war so fucking besoffen. Ich habe so krasse Filmrisse. Ich weiß eigentlich nichts mehr von dem Abend, außer dass so Tyron Ricketts und hast du nicht gesehen. Ich so, kommt hier in die VIP-Area. Ich stelle euch MJ vor. Kommt rein und bla 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 und Party, Party. Ich weiß gar nicht, wann er gegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich gegangen bin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Kreditkarte gelassen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich meine Kreditkarte überhaupt an dem Abend benutzt habe, weil ja alles eigentlich frei war. Bin dann nach Hause, anscheinend, ins Hotel, bin dort aufgestanden. Der Flieger ging um 9.30 Uhr und ich bin wach geworden um 9 Uhr. Und ich so, scheiße, ich glaube, ich verpasse den Flieger. Ah, kein Problem. Ja, doch, es war ein Problem, weil ich dann gesagt habe, ah, okay, dann buche ich mir halt schnell. Habe eine Rezeption angerufen, dann bin ich runter und dann, ja, wir können Ihnen einen buchen und so, aber wir bräuchten dann Ihre Karte. Ja. Und dann suche ich nach der Kreditkarte und denke, Alter, wo ist denn meine Kreditkarte? Ja. Aber weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo sie war.
Ja.
Ich habe nur gesehen, bei meiner Abrechnung, Kreditkarte in dem Club noch benutzt.
Ja.
Weg. Und da war jemand anders, der mir ausgeholfen hat und also wie gesagt, die Story, also mein neuer Flug hat mich dann selber 250 Euro gekostet.
Aber das war's wert.
Das war's wert.
Das war's auf jeden Fall wert.
Das war's wert. That was my story with MJ.
Amy ist, Digga, wie gesagt, ich habe hier noch einen ganzen Zettel voll Sachen, über die ich mit dir sprechen wollte. Und das werde ich auch tun, allerdings beim nächsten Mal, wenn du bitte unbedingt wiederkommst.
Ich komme auf jeden Fall gerne
wieder. Dann reden wir auch über deine ganzen neuen Projekte. Unter anderem, wir können es jetzt schon mal erwähnen, wenigstens.
Ja, anteasern,
dein,
ja.
Dein Nachwuchsmusiker-Podcast Schnickschnackschneu.
Ja, ja.
in dessen Beschreibung seltsamerweise als zweiter Satz sofort steht, und wir sprechen mit Musikern über finanzielle. Und da habe ich gedacht, machst du jetzt einen BWLer-Podcast für Soundcloud-Musiker oder was ist jetzt so
genau? Den Text habe ich nicht geschrieben. Scheiße, ich musste nochmal schnell gegenchecken.
Also, lass mal durch deine Bilanzen gehen. Also, das hier kannst du absetzen. weiß ich nicht, die Gitarrenseiten, okay.
Oh, das ist okay. Das kannst du durchaus ansetzen. Ansonsten, nein, es geht aber tatsächlich um unter anderem auch Newcomer.
Ja.
Aber ich habe denen halt von Anfang an gesagt, das ist halt in Zusammenarbeit mit Audio Now.
Ja.
Und dann habe ich denen halt gesagt, ey, aber ich will mich gar nicht zu sehr festlegen, nur auf Newcomer.
Ja.
Und die Titelvorschläge, die mir gemacht haben für diesen Podcast, waren okay, aber sie waren komisch.
Ja, ja.
Und dann saßen wir irgendwann mal so beim Mittagessen und wir kamen auf Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja.
Weil entweder war es am Nebentisch, ich weiß es nicht mehr, das war bei uns am Tisch. Dann, um auf irgendein Ergebnis zu kommen, ja, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ja, dann haben wir einfach Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Und ich so, that's the shit. Wir nennen es einfach Schnick, Schnack, Schneu. Und alle so, hä? Ja, und wenn ich das damit erziele, dann finde ich super.
Also go home, you're drunk.
Ja, genau. Schnick, Schnack, Schneu.
Ey, ist das ein Schlaganfall?
Ja, ja, aber das liebe ich daran. Mach doch einfach Dinge anders. Weil ich auch gesagt habe, fest und flauschig, gemischtes Hack oder wie sie alle heißen, Nils Bogelbergs Erfahrung oder
Nils Bogelberg Erfahrung. Ja.
Das ist ein durchaus solider Titel. Man weiß auf
jeden Fall. Solide und subtil.
Ja. Solide und subtil. und ich habe gesagt, ich will irgendeinen so Blödsinn-Titel haben. So, ne? Ja. Und Schnick, Schnack, Schneu kam mir da sehr gelegen. Und ja, also sowohl Newcomer als auch eben Musiker. Und wir unterhalten uns eigentlich über alles. Und Newcomer, natürlich bin ich interessiert, wie machen das denn Newcomer heutzutage? Weil ich in dem Sinne ja, was die Musik angeht, ja auch Newcomer bin.
Ja.
Auch wenn ich Musik schon die ganze Zeit liebe, so richtig aktiv mache ich das erst seit meiner EP letzten Jahres.
Ja.
Und das ist echt spannend. Und das ist ziemlich geil so.
Über deine Musik gibt es viel zu sprechen, auch über über die große Inspiration, die dich dazu gebracht hat, auf Deutsch zu rappen zum Beispiel, über den großen Fußliebhaber, werden wir nächstes Mal reden.
Geil.
Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du wiederkommst. Es war ein super toller Besuch. Er hat viel mehr Spaß. Ich wusste, dass es Spaß macht, aber dass es so viel Spaß machen würde, hätte ich nicht gedacht. Deswegen.
Und ich sage Dankeschön für den Teil 1, dass wir auch zusammen Rührei gemacht haben. Ja. Ich fand Lisa, vielen lieben Dank dafür. Und ich komme gerne wieder.
Super.
Das ist wirklich sehr, sehr schön mit dir und mit euch. Und dann reden wir, dann fokussieren wir uns quasi bei Teil 2 mehr auf Musik noch.
Auf oder Musik.
Was? Ach, und weißt du was, scheiß der Hund drauf. Wir fokussieren auf das, was passiert.
So,
du machst einfach und wir quatschen los.
Ich will auch unbedingt wissen, was deine liebste Kölschsorte ist. Aber das gibt es beim nächsten Mal.
Gerne.
Vielleicht kommst du mal abends, dann können wir auch Kölsch trinken.
Das machen
und
wir.
Schnaps und so.
Ey, das ist cool. Ja. Ich habe ja auch mal gelesen,
dann dass du einmal hier Podcast... Frühstück gehabt und einmal Abendessen.
Ja, ich habe auch gelesen gehabt, dass du einen Podcast hattest, wo du dann mit einem Kumpel losgezogen bist von Kneipe zu Kneipe.
Zwei Nasen tanken hieß der.
Zwei Nasen tanken. Finde ich übrigens auch sensationell.
Ja.
Ich will es jetzt nicht adaptieren, also mit unserem Talk, aber ich finde aber etwas sehr, sehr interessant und gerne, wir besaufen uns einfach beim nächsten Mal. Ja,
korrekt, das machen wir.
So.
Super. Du kriegst jetzt deinen Flug und die Zuhörer höre ich dann bei der nächsten Folge der Nils Bogelberg Erfahrung wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschö. Wonderful, geil.
Die Nils Bogelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bogelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bogelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bogelberg. Hey, Nils,